Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge vom Wilhelm, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und es ist fast monothematische Sendung, aber auch nur ganz fast. Und ich muss eigentlich innerlich immer noch ein bisschen schmunzeln. Hallo erstmal nach München, Thomas, grüß dich.
Hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Wir machen jetzt mal die Probe, wie sagt man, die Probe aufs Exempel. Wer erinnert, also ich würde gerne mal, also die Hörerinnen und Hörer stelle ich mir jetzt alle vor. Diese, ich glaube, die besten Sendungen hatten hier irgendwie so 6000 Downloads. Ich stelle mir 6000 Menschen vor. Und dann stelle ich die Frage, wer erinnert sich noch, wir haben eben aus komplett anderem Kontext uns daran erinnert, wer erinnert sich noch an den Fahrer Tyler Farrar und wofür ist er uns allen im Gedächtnis geblieben? Da hätte ich gerne mal jetzt so ein paar Handzeichen. Ah, da hinten sind ein paar und hier vorne auch. Wie oft haben wir diese Werbung gesehen, Thomas?
Gefühlt. Unzählige Mal, ja.
Unzählige Mal, das stimmt. Ich weiß auch gar nicht, war Tyler Farrar nicht Anfahrer für Kev?
Nein, der war selbst erfolgreicher Sprinter beim Team Garmin Sharp.
Aber ist er nicht auch eine Zeit lang für ihn angefahren oder mit wem verwechsel ich den jetzt?
Nee.
Nee?
Ich meine, okay. Die waren nie zusammen in dem Team.
Echt?
Kann sein, dass der 2015 mal kurzzeitig mit Cavendish bei Kubica gefahren ist.
Mhm.
Weiß ich jetzt nicht mehr genau aus dem Kopf, aber ansonsten.
Aber wer war denn der Anfahrer, den ich meine, den Kev?
Mark Renshaw.
100 Punkte hat der Mann. Genau, den hatte ich jetzt kurz da verwechselt, Mark Renshaw. Natürlich. Tyler Farrar. Ich habe jetzt Tyler Farrar einfach mal in die Suche eingegeben und dann bekomme ich LinkedIn-Bilder von Menschen, die augenscheinlich nicht, also die auch Tyler Farrar sind, aber ganz andere Tyler Farrars, die auch ganz anders aussehen. Das ist sehr lustig. Ja, Tyler Farrar. Was macht Tyler Farrar jetzt eigentlich? Wechsel Traumjob zum nächsten. Im Anschluss, also, rate mal, was der jetzt macht. Kommst du nie drauf?
Brillen verkaufen?
Nee, nicht ganz. Hat auch nichts mit Brillen zu tun. Jedenfalls kann selbst ich in meinem kranken Kopf da keine Kette von Assoziationen hinmachen. Er ist jetzt Feuerwehrmann. Finde ich das mal cool.
Oh.
Ja, er wurde nach seinem, im Anschluss an seine Sportkarriere wurde Farrar Feuerwehrmann. Das finde ich ja geil. Endlich mal einer, der was Sinnvolles tut. Weißt du, da hätte sich hier Cipollini mal ein Beispiel dran nehmen sollen. Nun ja, hat mir eben eine Assoziation zu, ist aber auch nicht wirklich wichtig. Dir geht's gut, hoffe ich sehr.
Ja, und ja. Bei dir?
Auch fantastisch. Es liegt ja eine kurze Woche. Tag der Aufzeichnung ist Montag, der 29. Ich glaube schon, ne?
Ja.
29. April. Es liegt eine schöne, also ist eine kurze Woche, ist eine schöne Wetterwoche. Also ich bin reif für den Sommer. Wir können loslegen, meinetwegen.
Es ist schon sommerig, was das Wetter angeht.
Sommerig, ja. Genau. Fällt mir auch ein, ich habe heute auch über ein Buch gesprochen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kriege das auch nicht richtig zusammen. Es ist ein englisches Buch von hier der Autor von Per Anhalter durch die Galaxie. Douglas Adams. Der hat so Wörter, weil, wie du gerade meinst, sommerig. Der hat Wörter erfunden, die es nicht gibt, aber geben müsste.
Aha.
Und hat das assoziiert mit Städtenamen, die es schon gibt. Das klingt jetzt sehr absurd und ist es auch. Zum Beispiel hat er dann genommen, das Geräusch, was man macht, wenn man betrunken über etwas stolpert, wo man nüchtern nicht drüber stolpern würde. Die Bezeichnung dafür ist Uppsala. Okay, genug des Absurdens für heute. Wir haben wichtigere Themen vor der Tür und das sind zum einen die gerade beendete Tour de Romandie, wo es meiner Meinung nach mindestens zwei Dinge gibt, die man aus der rausnehmen kann und darüber zu sprechen ist. Und dann natürlich unsere Vorberichterstattung zum Giro. Die Rundfahrt, die erste Rundfahrt des Jahres, die für mich auch immer so ein bisschen markiert, dass der Frühling jetzt definitiv Einzug erhalten hat oder sollte, die am kommenden Samstag, also in 5 Tagen, stattfinden wird. Wir können uns natürlich immer nur auf den Stand von heute beziehen. Es kann möglicherweise immer noch, ich erinnere noch, wie wir vor 2 Jahren oder so immer gesagt haben, oder 3 Jahren, wer weiß, was Corona noch macht, welche Teams noch durcheinander gewürfelt werden. Heutzutage ist die Planungssicherheit da schon ein bisschen größer. Es gibt auch keine Rennen mehr, wo sich Leute noch verletzen können. Zumindest nicht zu erwarten.
Theoretisch schon, aber rein praktisch sind die meisten Ja, also jetzt stand am, was ist das jetzt, Montagabend, sind glaube ich 7 oder 8 Teams haben ihre Aufgebote bekannt gegeben für den Giro d'Italia.
Insofern sind wir jetzt schon relativ safe, aber gehen nochmal zur Tour de Romandie und da möchte ich, also ich weiß gar nicht, beim letzten Mal waren wir, was war am Donnerstag, haben wir aufgezeichnet, ne? Nee, die Mittwoch, glaube ich. Mittwoch bin ich relativ sicher. Und da waren wir, ich mach mal hier kurz die Seite noch.
Oh. Wir waren erst nach dem Prolog, meine ich, stehen geblieben.
Ja, haben wir so früh aufgenommen? Okay. Dann lass uns mal kurz schnell durchgehen. Prolog war, genau, das war dieser etwas komische Prolog, wo wir gesagt haben, ja, die Parallele zu der Rundfahrt davor, die das Male. Dann war eine relativ nicht so bergige Etappe, aber nach Freiburg. Und es ist nicht das Freiburg in Deutschland natürlich, wie ich gelernt habe in der letzten Sendung, die gefahren wurde.
Genau, die hatten wir auch schon besprochen, da kann ich mich recht gut noch dran erinnern. Und dann Etappe 2 hatten wir noch
nicht. Da hatte sich auch schon, wenn ich das noch kurz so in der Rückschau, da hatte sich auch schon etwas, na, hatten wir ihn gelobt, ne, den Herrn Lipowitz, Florian, der den 4. Platz da gemacht hat.
Stimmt, ja.
Dann Zeitfahren, kurzes Zeitfahren, 15 Kilometer, da hatte sich jetzt nichts Besonderes getan, wenn ich das sehe, gibt es hier ein Did Not Finish, Did Not Start. Ja, einfacher wahrscheinlich.
Wobei bei der Etappe zuvor, die hatten wir noch nicht besprochen, meine ich, die Etappe 2, weil das war ja auch eine Bergankunft, die sah auf dem Papier schwieriger aus, als sie letzten Endes, ja, dann war, weil der Berg am Ende, war die Bergwertung schon kurz vor dem Ziel sozusagen, war auch eine zweite Kategorie. Nichtsdestotrotz hat da Florian Lipowitz schon den 4. Platz gemacht und ja, unter den Favoriten wollte so keiner richtig die Karten auf den Tisch legen da. Deshalb Ausreißergruppe, die vorne war, hat sich in dem Schlussanstieg wurden die eingeholt von Luke Plapp und von Lipowitz und trotzdem hat mit Thibaut Nies einer der Ausreißer gewonnen.
Okay. Ja, warte, ich muss mich gerade sortieren. Okay, das war dann die zweite Etappe, ne? Dritte Etappe waren das Zeitfahren. Boah, also sind jetzt für mich jetzt unter den ersten, also Ayuso hatte ich jetzt ehrlich gesagt, ne, guter Zeitfahrer. Rodriguez, also alles so ein bisschen erwartungsgemäß, ne? Ich hätte Vlasov vielleicht, aber vielleicht täusche ich mich da oder meine Erinnerung mich ein bisschen höher eingesehen.
Ja, Ayuso hatte ja schon im letzten Jahr das Zeitfahren bei der Tour de Romandie gewonnen.
Ja, aber ansonsten jetzt auch nichts Überraschendes. Dann kam Etappe Nummer 4. Da habe ich, glaube ich, das war nicht die Etappe, die ich doch, das war die Etappe, über die wir kurz vielleicht sprechen müssen. Habe ich auf Verdacht mal angemacht am Abend und dachte mir, ich wusste ja, das ist die Königsetappe. Guck mal rein, ab so Kilometer. Also ich muss dazu sagen, Thomas ist der beste Tippgeber, den ich mir vorstellen kann in Bezug auf, guck doch ab Etappe 5, ab Etappe oder ab Etappe 4, ab Kilometer 20 vorher rein. Dann kann man sich da so zu 100% drauf verlassen. Und an dem Tag, ich weiß nicht, wahrscheinlich dachtest du auch, die ist mir gar nicht so wichtig oder der hat wahrscheinlich eh keine Zeit, sich das anzugucken. Und da habe ich es einfach mal, ohne dich zu fragen, auf gut Glück gemacht und bin bei Etappe 12, bei Kilometer 12 eingestiegen. Wie clever war es, dort einzusteigen? Wie gut war das? Oder war das früh genug? War das zu spät? Wie wertest du es im Nachhinein?
Nee, kann ich dir auch genau sagen, warum ich dir das an dem Tag nicht sagen konnte. Weil ich da selbst die Etappe erst sozusagen im Real Life gesehen habe. Und da gibt's zwei kulinarische Zusammenhänge. An dem Tag war ich nämlich nachmittags verhindert, weil wir bei Ikea waren und da auch im Restaurant den ersten Spargel des Jahres gegessen habe. Und an dem Tag der zweiten Etappe, woran ich mich noch erinnert habe, war nämlich genau der Tag, an dem ich Kürbissuppe gekocht habe. Auch etwas ungewöhnlich für die Jahreszeit, aber ich kann es noch genau mit der Etappe assoziieren.
Aha, okay. Also Liebe zum Radsport geht auch durch den Magen.
Absolut, ja. Aber das war eine gute Idee von dir an dem Tag.
Ja, das war einfach so. Wir waren übrigens am Samstag auch beim IKEA. Beim IKEA oder bei IKEA, ich weiß nicht, bei IKEA. Haben da aber Sachen gekauft. Naja, egal. Also
wir bekommen kein Geld dafür.
Nein, wir bekommen kein Geld. Wusstest
ein
du?
Ein schwedisches Möbelhaus.
Genau, ein schwedisches, wir bekommen kein Geld dafür. Schön wär's. Ich würde auch Warengutscheine nehmen. Auf jeden Fall habe ich bei Kilometer 12 eingeschalten dann vor Ziel. Einfach, das war aber auch mehr so, spul einfach mal ein bisschen zurück und guck mal. Und da bin ich eingestiegen. Und das war, glaube ich, so die Zeit in der Etappe, wo sich so eine mehrköpfige Gruppe abgesetzt hatte. Vielleicht so 10, 12, 15 Fahrer ungefähr. Und es waren definitiv dann, also die dünnte sich langsam aber sicher aus. Korrigiere mich, wenn ich an irgendeiner Stelle Blödsinn erzähle. Es war auch spät, als ich es am Samstagabend nachgeschaut habe. Dünnte sich aus und es war eigentlich immer nur davon die Rede, was mit Blasov, also mit Burans Grohe, die sind mit zwei Fahrern da. Dann Ineos ist mit zwei Fahrern da. Das waren so die bestimmten Themen. Ayuso fiel hinten oder fiel immer mehr nach hinten raus, ne? Und das waren so die Themen und ich dachte mir, ah, okay, bin gespannt. Und dann auf einmal nahm Carapaz das Herz in die Hand und attackierte. Lipowitz war, glaube ich, einer der wenigen, die sofort nachgefahren sind, aber Carapaz konnte sich absetzen und hat das Ding alleine von vorne erstmal gewonnen, dachte man. Aber dann kam, also hinten organisierte sich das so ein bisschen wie immer, ne? Hier ein Grüppchen, da ein Grüppchen, dort ein Grüppchen. Der Einzige, der einigermaßen noch ranfahren konnte, war Lipowitz. Und da dachte ich so, mein lieber Herr Gesangsverein, diese kleinen Wintersportler, was da doch in denen drin steckt. Und der hat das dann auch abgeschossen. Ich weiß jetzt nicht, Carlos Rodriguez, ob der für die Gesamtwertung da schon so auf dem Schirm hatte, welchen Abstand er sich da erlauben kann.
Ich glaube schon, an dem Tag war klar, dass also Ineos, die haben ja für die Entscheidung im Prinzip gesorgt, weil da war klar zu sehen, Bernal fährt an dem Tag für Rodriguez, weil der in der Gesamtwertung viel besser platziert ist. Und dann war es ja sehr überraschend, dass da von UAE, also ich hätte vor der Etappe gedacht, dass auf jeden Fall einer von UAE die Rundfahrt gewinnt. Entweder Ayuso oder vielleicht auch Yates. Aber beide an dem Tag überhaupt nicht in der Lage, da mit den Besten mitzuhalten. Also auch die menscheln da mal. Und ja, dass Ineos dann für Rodriguez fährt, war im Prinzip klar. Lipowitz hatte dann auch, sage ich mal, das Alibi, dass er Rodriguez da hat nachfahren lassen zu Carapaz, weil er Blasov dahinter hatte. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, vertrete ich jetzt mal den Standpunkt, hätte Bora Lipowitz da früher grünes Licht gegeben, dass er nicht mehr auf Vlasov warten muss, hätte er vielleicht die Rundfahrt gewonnen.
Er hätte, oder sogar, also erstmal die Etappe vielleicht noch, also ne, das halte ich so für, also Carapaz war jetzt nicht meiner Meinung nach in der Lage, nochmal zu beschleunigen, um Lipowitz nochmal abzuhängen, wenn der dran gekommen wäre. Also Carapaz hat da wirklich schon All-In gespielt und glaube ich auch nicht, dass das noch lange gut gegangen wäre. Und
nee, die Etappe hätte keine 20 Meter länger sein
dürfen. Ja. Oh, doch, 20 glaube ich schon. Ich würde sagen, nicht dreistellig länger. Also dann wäre es eng geworden, aber es wäre zumindest ja schon mal ein Etappensieg rausgesprungen für ihn. Und das wäre ja auch schon mal, ne? Also das wäre ja auch schon das Größte, was ich hier, wenn ich jetzt hier so mal seine Palmares angucke, das Größte seiner Karriere gewesen. Also
mit Sicherheit, klar.
Einerseits ärgerlich, andererseits, ich glaube, nach so einem Auftritt an so einem Tag, da ist nicht viel Raum, sich zu ärgern. Das ist, glaube ich, nach ein paar Sekunden geschluckt und vergessen, weil wenn man dann sich anguckt, wie ihn alles geschlagen hat, da wird wahrscheinlich der Stolz relativ schnell die Oberhand gewinnen. Und das auch völlig zu Recht. Also, gute Nummer, sage ich einfach mal. Also
ja, es war so sein Durchbruch jetzt, sage ich mal, im Profitum ist er auch erst 23 Jahre alt. Ja, und für einen Bergfahrer sehr gute Statur mit 1,81 und 68 Kilo nur, bringt er ja alles mit. Auf der einen Seite, klar, wen er da alles geschlagen hat. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch ein bisschen so den Ball in der Kirche halten, hätte ich fast gesagt, den Ball flach halten. weil klar, es ist jetzt erstmal nur eine Etappe oder eine Rundfahrt gewesen, die ja gut gefahren ist. Und zum anderen auch, wir sehen ja ständig, dass Rekord um Rekord gebrochen wird an irgendwelchen Bergen. An dem Tag aber war es mal genau andersrum. Der Rekord an dem Anstieg nach Leysin wurde gehalten von Alberto Contador aus dem Jahr, oder wird gehalten von Contador aus dem Jahr 2009. Da waren es 26,48 und Carapaz 27,47. Also gut eine Minute langsamer sind die da hochgefahren als Contador damals. Und wenn man sieht, dass, ja, sag ich mal, jetzt die Top-Bergfahrer wie ein Vingegaard, wie ein Pogacar da doch reihenweise die Rekorde knacken, ist das vielleicht nochmal ein anderes Niveau als jetzt bei der Tour de Romandie?
Absolut, aber nichtsdestotrotz, die Jungs, die da gefahren sind, das ist ja auch kein die kann
ja
auch Verlust,
schon mal fahren. Ja.
Ja. Ja, also wenn du hinter Carapaz Zweiter bist bei einer Etappe, wo, wenn man alleine nachguckt, Entschuldigung, Rodriguez, Mas, Vlasov, Bernal waren die nächsten, Tao Gegenhardt, da sind ja schon Ayuso, da Simon Yates, Adam Yates, da sind ja alleine unter den Top 20 schon das ein oder andere Grand Tour Trikot, also ne,
Winner-Trikot. Müssen wir nicht drüber reden, das sind alles Grand Tour Kapitäne im Prinzip, ja, der da abgehackt hat. Rodriguez, der war auch schon im letzten Jahr, bei der Tour de France Fünfter, also jetzt auch kein No-Name und gerade Carapaz hat den Giro schon gewonnen und auch, ist im Prinzip nomineller Kapitän für EF bei der Tour de France, hat es natürlich jetzt endlich mal wieder geschafft, ein größeres Rennen, sag ich mal, zu gewinnen. Klar, hatte schon eine Etappe gewonnen bei der Kolumbien-Rundfahrt, aber danach dann doch, ja, bei den anderen Auftritten unter ferner liefen, aber dementsprechend hat sich ja auch Jonathan Waters dann gefreut.
Etappe Nummer 5 war dann, würde ich behaupten, wenn ich das Profil sehe und das Ergebnis Tableau mir anschaue, eine Sprintankunft mit ein paar Did Not Finish. Was ist da? Irgendwie Massensturz vielleicht passiert? Kann ich mir vorstellen.
Ja, oder einfach ausgestiegen, ne?
Keine Lust
dann
mehr.
War auch dann ja ein Rundkurs zum Schluss.
Also ja, nur das, die Namen, die ich da lese, das sind eigentlich nicht so die typischen McNulty, Thomas de Gent, das sind nicht so die typischen Aussteiger irgendwie, weißt du, deswegen dachte ich, okay, ja, vielleicht Caruso, vielleicht irgendwie Massensturz, aber du hast schon vollkommen recht, bei dem Rundkurs passiert das ja schon mal
schneller. Zumal das ja auch ziemlich schlechtes Wetter war an dem letzten Tag und dann gerade so, keine Ahnung, Faro wie Caruso, der dann beim Giro starten will, sagt sich vielleicht, warum soll ich hier jetzt noch was auf der letzten Etappe riskieren, wenn ich dann eine Woche später schon wieder ja beim Giro am Start stehen soll.
Absolut gerechtfertigt und ja, dementsprechend, wie du es eben schon mal angedeutet hast, haben sie bei der vorletzten Etappe das Ding zugemacht. Das heißt, Rodriguez vor Vlasov und Dritter auf dem Podium der Tour Romandie mit 23 Jahren Florian Lipowitz. Sehr schön. Gratulation an alle drei. Und wir machen den Deckel auf die Tour de Romandie 2024 und kommen ja zum ersten. Ich teile ja immer die Saison in vier Highlights auf: die Frühjahrsklassiker, Giro, Tour, Vuelta. Die Romandie, tut mir leid, die hängt irgendwo da hinten drin. Die kann ja auch nichts dafür, dass sie da so platziert ist. Aber ja, der erste große, Grand Tour von Venaria Reale nach Rom, 3345 Kilometer. Ich denke mal immer noch, selbst beim Giro ist es ja häufiger so, dass man noch wegen Wetter oder wegen sonstigen Unabwägbarkeiten da mal wieder die Strecke umplanen muss oder hier was passiert. Ja, ich bin noch nicht, ich bin gespannt, ob der Kurs wirklich so zu 100% gefahren wird. Aber so liegt es erstmal auf dem Tisch und da müssen wir uns jetzt mal dran wagen und uns ein bisschen angucken. Wir werden unsere Favoriten hier mal auf den Tisch legen. Boah, und dann seid ihr hoffentlich hinterher sehr gut vorbereitet auf den Giro dieses Jahr. Bist du schon heiß auf den Giro?
Ja, schon.
Echt?
So langsam steigt da die Vorfreude. Obwohl es, kommen wir vielleicht gleich noch dazu, natürlich jetzt von der Besetzung nicht der nicht ja die allerhöchste Klasse vielleicht ist, bis auf einen Fahrer. Aber ja, trotzdem, gerade, also der Giro ist eigentlich unabhängig von den Fahrern, die fahren. Es ist an sich ja selbst ähnlich wie die Tour de France auch ein kulturelles Ereignis, was untrennbar mit Italien verbunden ist, wie die Tour de France mit Frankreich und den Leuten.
Ich habe gerade eben überlegt, also noch weit vor der Sendung, so ob man sich eigentlich wünschen dürfte, also wie, ich finde das Wort gemein so schön, weil es zeugt davon, dass man nicht etwas, also nicht wirklich innerlich böse will, aber wie gemein wäre es sich jetzt zu wünschen, dass Pogacar irgendwie nicht starten kann, weil er erkältet ist oder so. Weil das würde den ganzen Giro ja so komplett dermaßen auf den Kopf stellen und man hätte wirklich ein dermaßenes, ja, wie soll man sagen, also es wäre so, manchmal benutzt du das Wort Vogelwild oder Vogel, ne, es wäre so ohne jeden, also alles, was danach kommt, ist halt, der Abstand dazu ist so groß und dieses Feld an weiteren Favoriten ist so geballt irgendwie, ne, also es würde, glaube ich, die offenste und spannendste Runde oder die offen, zumindest am Start, die offenste Grand Tour seit langem sein oder seit so unberechenbar im Vorfeld, aber
ja, wäre vielleicht dann ähnlich wie der Giro 2022, als Hindley gewonnen hat, ja, gegen Carapaz.
Ja. Ja, genau sowas. Und das war ja auch damals ein spannender Giro. Also, aber natürlich wünschen wir niemanden, dass er doch erkrankt. Also um Gottes Willen, auf gar keinen Fall soll dieser Eindruck entstehen, weil, naja, Pogacar hat ja auch eine Mission für die ganze Saison. Insofern zieht man vielleicht auch daraus ein bisschen die Spannung. Und ist es für ihn und dieses Projekt ja vielleicht auch gar nicht, also für ihn ist es wahrscheinlich gar nicht schlecht, dass zumindest bei dieser ersten Grand Tour die Mitfavoriten jetzt nicht die großen Namen sind, ne? Dass da jetzt nicht ein Wout van Aert ihn herausfordert oder nicht ein, weiß ich nicht, wer könnte da noch, wer war eigentlich noch, oder ein Evenepoel.
Roglic oder Evenepoel, gut, der ist verletzt jetzt, oder weiß ich nicht, auch ein Carapaz, dass der jetzt nicht sagt, plötzlich überraschend, ich starte da noch, oder ein Egan Bernal oder ein Carlos Rodriguez.
Ja, genau. Ja, also für Pogacar spielt es natürlich für dieses Großprojekt, spielt es ihm in die Karten. Aber es ist der Giro und da kann alles passieren. Und weil da alles passieren kann, sprechen wir jetzt immer im ersten Schritt ein bisschen über die Etappen. Geben euch vielleicht auch mal so ein bisschen eine Vorausschau auf die ersten Tage. Und danach werden wir wahrscheinlich ein wenig überraschend unsere Favoriten hier so kundtun. Also ich glaube, wir können, also es würde mich sehr wundern, wenn wir da so weit auseinander liegen. Ich bin gespannt, aber ich bin trotzdem gespannt. Was mich am meisten oder bisher überrascht, ist das falsche Wort, aber ich bin vor ein paar Tagen dann natürlich, wie man das so macht, auf die Giro-Seite mal gegangen. Traditionell ist es ja so, dass du eher bei Pro Cycling Stats dir die Informationen da anguckst, die Strecken, ich auf der Giro-Seite und ich finde sie jetzt nicht mehr, das verdammte Ding. Ah, doch, Route, glaube ich. Es gab eine Seite, da stand The Giro d'Italia Climbs. Und ich hatte einmal die Route angeguckt und da dachte ich, na okay, so richtig spektakulär sieht das jetzt nicht irgendwie aus. Und dann habe ich mir diese Seite mit den 20 Climbs angeguckt und dachte, da ist ja eigentlich alles dabei oder fast alles oder sehr vieles dabei. Da dachte ich so, das kann ja nur fantastisch werden. Also, Estretime di Lavaredo, sind das die drei Zinnen?
Ja.
Ja? Okay. Passo Giau. Ich überspringe die ich namentlich nicht kenne. Gran San Bernardino, also der Bernardino. Campa Imperatore, das ist doch der Pass von hier, ne? Dem Piraten, glaube ich, oder?
Ja, aber du bist in 2023 jetzt.
Ach, da bin ich in 23? Hä? Wieso das denn? Wieso?
Aber das nicht, ist weil die 13 waren im letzten Jahr dabei. In diesem Jahr sind sie nicht dabei.
Hä? Aber warum haben die denn die 23er Route hier noch? Was sind das denn für Idioten? Also, entschuldige mal bitte. Pass auf. Ich kannst du mal auf die Giro-Seite gehen?
Mhm.
So. Dann gehst du da auf, ne, Fanta Giro und dann Route und dann Teams und dann gehst du auf Route. Und dann ist da The Route und darunter The Giro Italia Climbs. Ach, das sind die von allen jemals Gefahrenen.
Ja.
Ach, was ist das? Und ich habe mich schon so gefreut. Aber jetzt, wo ich länger drüber nachdenke, ist das natürlich auch völliger Schwachsinn. Das können ja, also, ich dachte so, Sconcola, Stelvio, Ätna, warte mal, jetzt kommt es mir auch, dass der Ätna ja wo ganz woanders ist. Blockhaus, Finestre, was ist denn da los? Okay, ja, ich habe nichts gesagt, sondern mich blamiert. Das ist auch gut. Naja, aber gehen wir zur Route dann von diesem Jahr und guck mal, was passiert. Ja, es geht am ersten Tag los. Fenaria Reale nach Torino. Erwarten wir da schon was? Also jetzt fürs Gesamt das mal nichts, aber da sind zumindest ein bisschen mehr Berge, als man sonst von so einer Eröffnungsetappe erwartet.
Ich denke schon. Also an dem Tag wird schon, kann ich mir schon vorstellen, dass da Pogacar ins rosa Trikot fährt.
Krass, echt? Also ja, meinst du, das halt, so sehr also von Anfang an klar machen?
Da ist halt, wie viel Kilometer? 20 Kilometer vor dem Ziel gut, einen Berg drin, 6,5 Kilometer mit 7% im Schnitt. Also das ist schon ein ordentlicher Berg, sag ich mal, auch wenn er nur zweite Kategorie hat. Aber
ja, das wäre in Frankreich wahrscheinlich schon erste Kategorie.
Eben. Und dann hast du halt nochmal so 6 Kilometer vor dem Ziel einen ordentlichen Hügel, bei dem es nochmal so 120, 130 Höhenmeter hoch.
Mhm. Und du meinst, da liegt ja schon so die Karten auf den Tisch? Boah, krass. Also ich dachte, ich hätte jetzt...
Also für die Sprinter ist es definitiv nichts, wenn noch so ein Fahrertyp wie Alaphilippe in seiner Hochzeit hätte da vielleicht gewinnen können, aber
oder vielleicht auch so ein Ganna oder sowas, ne? Das kann ich mir auch vielleicht vorstellen, dass er noch da drüber kommt und dann wegdrückt. Ich habe zwei Optionen oder zwei Gedanken. Entweder der Pogacar macht es am Anfang direkt auf der ersten Etappe, holt er sich das rosa Trikot, fährt auf der zweiten Etappe, die ja dann auch, ich greife jetzt schon ein bisschen vorweg, quasi eine kleine Bergankunft hat. Also jetzt noch nichts so richtig Schlimmes, aber das sind ja trotzdem irgendwie 3 Kilometer mit fast 8%, 7 bis 8%. Er könnte natürlich die Strategie gehen, sich an den ersten zwei Tagen direkt mal so 2 Minuten rausholen, um dann zu, oder 1,5 Minuten vielleicht oder so, um dann ab diesem Zeitpunkt nur noch zu verwalten.
Das ist genau im Prinzip die Theorie, die ich auch habe, dass am Anfang der versuchen wird, sage mal in der ersten Woche so bis zum Zeitfahren, die Konkurrenz schon so abzuhängen, dass die im Prinzip ja schon mal so eingeschüchtert sind, dass die es gar nicht mehr richtig probieren vielleicht und er dann, sag ich mal, relativ kräfteschonend durch die zweite und dritte Woche kommt und sich nicht so stark abnutzen muss, dass er vielleicht nicht so oft so tief in den roten Bereich gehen muss, dass er für die Tour de France kräfteschonend kann.
Vielleicht kurz, Etappe Nummer, ich finde diese Theorie wirklich, ich finde sie auch noch klug in Anbetracht dessen, was die nächsten Tage kommt, weil die Etappe Nummer 3, Sprinter-Etappe, flaches Ding, nichts groß Aufregendes, kurzer Hügel hier, kurzer Hügel da, da wird nichts passieren, es sei denn, es kommt jetzt
Windkante. Könnte auch Windkante? Pogacar gewinnen.
Ja, jetzt lass ihn mal nicht alles gewinnen.
Also am Ende kommt da nochmal so ein Hügel, ja, es ist so, keine Ahnung, bis zum letzten Kilometer, 1,8 Kilometer mit 4,2% im Schnitt, das geht schon nochmal bergauf.
Ja, aber wir haben gerade gesagt, er soll Kräfte schonen, ne? Das gehört da nicht zu. Also okay, wenn das nicht,
vielleicht aber macht er es ja auch falsch und macht den Yates,
dass er am Anfang Vollgas gibt und dann irgendwie Woche 3 zusammenbricht.
Um jede Bonussekunde sprintet und am Ende einbricht.
Ich glaube, dafür sind die Leute um ihn rum zu klug, dass das passieren kann.
Aber wir haben ja schon in der Vergangenheit gelernt, dass er nicht immer auf sein Team hört.
Ja. Wenn du so ein großes Projekt hast, alle 3 Grand Touren zu fahren, dann solltest du das aber vielleicht. Also vielleicht hat er, vielleicht kommt auch mit dem Alter so ein bisschen Demut. Etappe 4, Sprintankunft, würde ich jetzt mal davon ausgehen.
Ja, ist in so ein Mailand-Sanremo Light, sage ich mal, weil das da auch an die ligurische Küste geht und Capo Mele kennt man ja von Mailand-Sanremo, aber es ist jetzt auch selbst da ist es nur so ein kleiner Hügel und das wird jetzt da kurz vom Ziel auch keinen Sprinter mehr abhängen.
Dann Genova nach Lucca, 5. Etappe. auch so, das sind alles so Dinge, da ist mal hier und da ein Berg, ein Viertkategorie, nee, was ist das, dritte Kategorie, Zweitkategorie, in der Etappe, aber meistens so positioniert im Sinne von in der ersten Hälfte der größere und in der zweiten Hälfte der kleinere Hügel, dass ich nicht, also das werden sehr, zumindest auf dem Papier, wenn jetzt nicht noch Windkante oder sonst irgendwas Spektakuläres passiert, werden das keine Etappen, die uns wirklich sehr viel Freude machen, habe ich so ein bisschen den Eindruck.
Das ist was für die Sprinter, die brauchen ja auch ein bisschen Butter, sage ich mal, und warum nicht?
Ja, das ist auch völlig okay. Also ne, dafür finde ich, ist auch so eine erste Woche da, dass die sich zeigen können und alles gut ist. Kein Ding, aber das fängt, das zieht sich so ein bisschen, Etappe Nummer 3, 4, 5, 6. Die sechste Etappe hat so ein ganz kleines bisschen hinten raus, so, ich will nicht sagen Klassikerprofil, aber das ist jetzt nicht.
Etappe 6 bin ich schon extrem gespannt drauf, weil da sind auch wieder so Gravel-Abschnitte mit drin.
Ah, okay. Ja, ach so, also das ist das Eingefärbte hier.
Ja, genau. Zwei längere Passagen, die über eine Schotterstraße führen, und das Profil an sich ist ja auch recht wellig und da kann schon, da geht's halt nicht nur darum, wer ist der stärkste Fahrer, sondern da spielt ähnlich wie bei Paris-Roubaix auch so ein bisschen das Glück, sag ich mal, manchmal.
Sind wir da in der Toskana jetzt so geografisch? Das
müsste ich jetzt mal schauen, aber wenn wir den Tag zuvor in Lucca sind, gehe ich stark davon aus, dass das
Rapa da unmittelbar nur Therme, also immer würde ich mit, das klingt schon nach, für mich zumindest, nach der Gegend und am nächsten Tag auch, dann ist, nächster Tag ist dann das erste Einzelzeitfahren und da bin ich gespannt, also ich glaube da wird man ordentliche Abstände sehen. Also zumindestens, wenn alles gesund ist und alles normal läuft, wird Pogacar da, das ist glaube ich bei Kilometer 34 bis, was ist das, 48? Also die letzten 14 Kilometer gibt es mehr oder minder steil bergauf. Und so ein langes Zeitfahren.
So zweigeteilt. Also bis Kilometer 32 ist es ein flaches, fast tellerflaches Zeitfahren. Und die letzten, sage mal, 8 Kilometer ist ein Bergzeitfahren. Zwar ein moderater Berg, 6,5 Kilometer mit 4%, aber man muss dazu auch sagen, bei der ursprünglichen Streckenvorstellung des Giro d'Italia war das Zeitfahren, meine ich, noch gut 2 Kilometer kürzer und jetzt hat man es dann nochmal um gut 2 verlängert.
Mhm. Werden wir Radwechsel sehen? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, denke ich nicht. Also für den Berg mit 4%, der ist nicht steil genug. Also da werden denke ich, alle mit der Zeitfahrmaschine hochfahren.
Auch Gerard Thomas?
Ja, ich glaube, die werden daraus gelernt haben. Vor allem wird er nicht mehr den Helm wechseln.
Ja, das wird er nicht mehr machen. Obwohl, ich habe gestern oder vorgestern irgendwo von dem Zeitfahren der Frauen, dem Mannschaftszeitfahren der Frauen gesehen. Diese Giro-Helme sehen vor allen Dingen bei kleineren Personen, also sieht das noch mal viel extremer aus. Also, schwierig. Aber
ja, außerirdische.
Ja, außerirdische, der hatte wirklich. Wann haben wir eigentlich den ersten, achso, das ist der Freitag, der
7. Mai.
7. Mai, genau. Boah, ich muss mal hier den Kalender aufmachen. Ich gestehe, dass ich nächste Woche eine Zeit lang sturmfrei habe. Das sage ich jetzt aber keinem hier.
Und das ist der Freitag, also das Zeitfahren ist Freitag, der 10. Mai.
Ah, super.
Dann kommen noch 2 Etappen. Am Samstag sind wir dann bei Etappe 8. Prati di Tivo ist auch die erste richtig hammerschwere Bergankunft bei diesem Giro. Und Prati di Tivo war auch erst vor 2 oder 3 Wochen Ankunft beim Abruzzen-Giro, Giro d'Abruzzo, weiß nicht, ob du das vielleicht auch, auch bei Eurosport mitverfolgt hast.
Nope.
Und es war recht kuriose Bergankunft, weil ein Fahrer von Astana, Alexei Lutsenko, hat da im Prinzip das gesamte Team UAE versenkt, die 4 Fahrer in der Spitzengruppe hatten und nur Lutsenko war dabei von einem anderen Team und die haben es gegen ihn verloren. Von daher hat da UAE noch eine Rechnung offen.
Okay, aber das wird dann sozusagen Also für mich jetzt die erste richtige Bergankunft, oder? Der erste richtige.
Ja, Etappe 2 ist auch schon.
Ja.
Santuario di Europa.
Ja, aber das ist halt noch so am Anfang der Rundfahrt, finde ich. Also da, vor allen Dingen geht es ja auch relativ, es geht zwar direkt bergauf, nicht lange, aber dann kommt man auch direkt in 16,3 Kilometer Berg hinten nochmal. Also das ist schon eine Etappe, die kann man sich mal ganz angucken. Ja. Obwohl, das wird für mich zeitlich schwierig. Aber naja, egal. Das soll nicht euer Problem sein. Danach eine Sonntagsetappe, da lässt man dann's wieder ein bisschen ruhiger angehen und fährt nach Napoli. Sprintankunft. Und dann ist die erste Woche nach dieser Etappe am 12. Mai. Ja, das ist dann die erste Woche, die vorbei ist. Ne? Dann Ruhetag. Und Dienstag geht es dann auch, sag ich mal, beruhigt weiter. Nochmal ganz kurz zurück zu den, also lassen wir mal den Montag, Ruhetag, Dienstag und Sonntag raus. Wir sind aber doch dann einer Meinung schon, dass an diesem Sonntag, an dem Samstag bei dieser Bergankunft eigentlich Pogacar sich ganz entspannt hinten drauflegen kann, hinter die 2, 3, 4 möglicherweise vorhandenen Konkurrenten und dann den letzten Kilometer Gas gibt. Das wird doch jetzt die UAE-Taktik für die ganzen Giro sein. Wenn es so eintritt, wie wir gedacht haben, dass er in den ersten zwei Etappentagen, ersten zwei Etappen, das Ding eigentlich schon versucht, nach Hause zu bringen.
Vielleicht wird es auch da noch so sein, dass er sich sagt, an dem Samstag, gut, ich habe jetzt erst 2 Minuten Vorsprung, ich gebe jetzt nochmal richtig Gas an dem Samstag und fahre nochmal 2 zur Sicherheit raus und fährt voll auf Krawall.
Also weil er Sonntag auch ruhig machen kann, Montag ruhig machen kann, Dienstag ruhig
und
machen kann.
Und den Rest des Giros, ja.
Und den Rest des Giros ruhig machen kann. Dann. Oh mein Gott, das klingt alles so. Weiß nicht, ob ich mich darüber freue. Wir sind dann am, wo sind wir denn?
5. Dienstag. Etappe Nummer 10. Ha, das ist dann der 14. Mai.
Ja, bei mir ist alles komplett durcheinander.
Der 14. Mai ist auch wieder eine Bergankunft, 141 Kilometer von Pompeji nach Cusano Mutri, Bocca della Selva.
Ah ja, jetzt bin ich, warte mal, nee, welche Etappe sind wir? 10.
Ja.
Ich weiß auch nicht, warum das hier. Ja, genau.
Aber ich sage mal so, das ist ein bisschen komische Bergankunft, weil dieser Berg so in Terrassenstufen aufgeteilt ist. Also man erreicht da verschiedene Plateaus. Sind insgesamt 18 Kilometer zum Schluss mit 5,5%. Ja, ich glaube nicht, dass es jetzt da die riesigen Abstände gibt auf der Etappe.
Ein bisschen das, was man früher als Rollerberg bezeichnet hat, oder?
Ja.
Also diese paar Kilometer, wo es dann 6% hat, okay, aber dann wieder 2,6, dann am Ende diese 7. Also mit Sicherheit etwas, was mich zerstören würde, aber für die Profis sollte das ja kein großes Problem sein an diesem Dienstag. Das wird schon irgendwie gehen. Pompeji. Dann sind wir aber doch jetzt wieder im Süden, ne? Ja.
Mhm.
Ich bin gerade ein bisschen desorientiert in Bezug, wo wir uns befinden.
Neapel ist der südlichste Punkt.
Ja. Dann Etappe Nummer 11 von Foiano di Valfortore nach Francavilla del Mare. Wie ein Gedicht. Boah, aber ein Gedicht wird das nicht für die Bergfahrer, sondern eher für die Sprinter, weil da wird es tellerflach zugehen am Ende und da passiert nicht viel in der Gesamtwertung.
Ja, Almare sagt schon alles, also wir sind da am Meer. Am Anfang ist die Etappe auch wieder ein bisschen komisch, weil es zweimal berghoch geht und dann über eine Abfahrt zum Meer runter und die letzten 100 Kilometer fast tellerflach am Meer entlang, denke ich, wird was für die Sprinter.
Nächster Tag ist der ich muss immer bei den Wochentagen auf Englisch von vorne anfangen, der Donnerstag, 12. Etappe, Donnerstag, 16. Mai. Und das ist so eine der Etappen, wo ich sagen würde, das wäre vielleicht mal was für die Ausreißer, weil es hat schon, also es ist jetzt nicht so richtig, es ist nicht steil, aber es hat so 1, 2, 4, 6, 8 Hügelchen zwischendurch, die immer ein paar Höhenmeter haben, aber nicht so viele. Und vom letzten Hügel zum Ziel sind es auch nur noch, 8 Kilometer vielleicht. Das ist das erste Mal, dass ich denke, ja, das könnte irgendwie auch klappen für Ausreißer.
Bin ich voll bei dir.
Sehr schön.
Weil da, welcher Sprinter soll damit rüberkommen, ja, über diese, sag ich mal, ja, Ardennenprofil im Prinzip schon.
Ja, genau.
Und welch, da wird es kein Team, denke ich, geben, das das zusammenhält. Deswegen Ausreißer.
Mhm. Oh, oh, oh. Etappe 13 an einem Freitag. Das ist, man weiß nicht, welche, welche Fahrer da arbeiten, glaube ich, sind. Das ist die einzige gute Nachricht, ist, die ganze Etappe hat auch 13 Höhenmeter. Zumindest sieht so aus. Da wird nicht, also wenn das keine Windkante könnte jetzt noch irgendwo irgendwie mit reinspielen, halte ich aber auch für unwahrscheinlich, dass das so sehr alles auseinanderreißt, weil die Sprinter haben nicht so viele Ankünfte und da werden die ordentlich dran arbeiten, dass das eine Sprintankunft wird, weil ja, es geht ja auch vom, ich sag mal, vom Meer eher so ein bisschen ins Landesinnere rein, da wird nicht viel passieren und man landet dann irgendwo im deutlichen Norden von Bologna. Sprintankunft ohne, also da lasse ich nicht mit mir diskutieren an der Stelle.
Nee, tellerflach, also ist die flachste Etappe des Giros ohne einen nennenswerten, ohne eine nennenswerte Erhebung, glaube ich. Da wird es einen Sprint geben.
Ja, also so flach habe ich das schon lange nicht mehr gesehen. Ist aber eigentlich auch nur ein Aufgalopp für den nächsten Tag, weil da geht es nochmal genauso flach zu. Also Etappe 13, 14, alles andere als die Nachricht von dir, die letzten 2 Kilometer reichen, würde mich sehr wundern, sage ich mal vorsichtig.
Ja, Etappe 14 ist dann ja das zweite Zeitfahren.
Ach so, okay, das habe ich nicht gesehen. Dann
wie du schon sagst, ist aber genauso flach. Also ist jetzt nicht so heftig wie das, also gar nicht mal so heftig wie das erste Zeitfahren, sondern ja, ein Rollerkurs, sehr flach. Ich kann mir gut vorstellen, an dem Tag werden wir einen Filippo Ganna als Sieger sehen.
Mhm. Und man muss auch sagen, relativ viele Zeitfahrkilometer dann, ne? Also das sind jetzt, was würde ich sagen, so Mitte 70.
Ja, um die 70 sind es, meine ich, bei diesem Giro. Also für Grand Tour-Verhältnisse schon in diesen Zeiten sehr viel.
Ja, ja. Ganna, wenn der an dem Tag richtig reinhaut, dann kann sich Pogacar ruhig irgendwo so einen Platz 3, 4, 5 ganz entspannt holen. Weil am nächsten Tag, das ist so ein Tag, wo ich sage, da würde er mit der Sicherheit ganz der Wahrscheinlichkeit wieder auch was rausholen können, wenn er es drauf anlegt. So hinten drauf liegen, entspannen und den Tag genießen, soweit man das kann, mit diesen, ich weiß gar nicht, wie viele Höhenmeter die ganze Etappe hat, aber es müssen sehr viele sein.
Ja, steht ja auch immer hier dabei.
Ja, du bist ja in der anderen Welt. Ich guck mal, ob ich das da auch so finde. Wo ist das denn? Hier.
Nee, das sind
5400
Höhenmeter. Also es sieht jetzt auf dem Profil gar nicht mal so heftig aus.
Warte mal, wir sprechen über die 15. Etappe, oder?
Ja, genau.
Boah, weiß ich jetzt nicht, finde ich schon ganz schön. Ich sehe
es macht halt die Länge von 222 Kilometern, weil du hast halt auch viele Flachstücke, sag ich mal, dabei, wo es nur leicht bergauf geht, wenn dann. Insgesamt sind das einmal dritte Kategorie, einmal zweite und dreimal erste Kategorie. Wobei der letzte Teil der Etappe, also ich sag mal so, die letzten 100 Kilometer steigen zu 70-80% an. Und da ist der Mortirolo dabei und der Passo di Foscagno, sagt vielleicht auch manchen was. Und dann noch eine so eine Schlussrampe in die Vigno selbst.
Also ich habe hier die Zahl 5700 Höhenmeter, aber ich glaube, ob 5,4 oder 5,7, das macht er jetzt auch nicht mit dem Bratenfett. Das ist auf jeden Fall, also entspricht nicht dem, was ich in der Lage wäre, vielleicht könnte ich das in 3 Tagen die Etappe fahren, aber das an einem Tag da abzureißen.
Ja, und ursprünglich war die Etappe ja mal anders geplant, also man wollte einen Abstecher in die Schweiz machen über Tirano und nicht von Mono über den Mortirolo fahren, der wurde nachträglich eingebaut. Grund dafür war dann einfach, dass der Giro von den Schweizer Behörden, weil das kurze Zeit über Schweizer Gebiet gehen würde, keine Genehmigung bekommen hat für eine Streckensperrung.
Was ist denn da los mit den Schweizern? Was läuft denn da falsch?
Ja, vor allem denke ich mir halt, wenn die das haben sie im März oder so bekannt gegeben, dass die Etappe geändert wurde und der Mortirolo dabei ist, das kläre ich doch schon, wenn ich die Strecke plane, im September, Oktober spätestens, ob ich da langfahren kann. Kann ich einfach sagen, ich fahre jetzt mal durch die Schweiz, wenn die sagen, ihr dürft hier gar nicht.
Ich bin der Giro, ich kann das. Also nee, das sehe ich, ich muss sagen, dass wir mal sehr selten komplett anderer Meinung sind, aber das sehe ich anders. Wenn der Giro kommt, dann haben die verkackten Schweizer dann einfach mal ihre, dann müssen wir hier die Absperrung hinstellen, dann müssen wir die Straße kurz zumachen und dann kommt der Giro und dann machen wir wieder auf, ist kein Problem. Also, nee, da soll sich die Schweizer jetzt mal bitte ihr Alphorn aus dem Hintern ziehen. Also, nee, das geht nicht. Wenn der Giro kommt, dann hat die Straße gesperrt zu werden. Und wenn die hier nach Köln kommen, waren sie ja mal, dann werde ich das persönlich noch absperren zur Not.
Wobei natürlich für Radsportfans, so doof diese Streckenänderung vielleicht auch ist, eine schönere Änderung, weil der Mortirolo dabei ist, wenn auch von der leichteren Seite aus von Edolo gefahren.
Ja, aber das kann doch nicht sein. Da wird durch wie hieß er nochmal? Der Kobler, Ferdi Kobler?
Kübler,
da wird sich der Ferdi Kübler im Grabe umdrehen. Das war Schweiz. Nee, Schweiz, buh, möchte ich an dieser Stelle eindeutig sagen. So, jetzt bin ich aber wieder durcheinander mit meinen Etappen hier, weil vor allen Dingen, weil ich jetzt zu Pro Cycling Stats gewechselt bin. Etappe Nummer 16 hat ein einigermaßen stranges Profil und die Abfahrt vom Stelvio darunter, da möchte ich auch nicht in deren Haut. Das ist aber die Abfahrt verkehrt rum, ne? Also die fahren doch von dem Pass, wo du mir mal gesagt hast, bitte auf jeden Fall Roaming ausschalten, wenn es nicht teuer werden soll. Da fahren sie hoch, den Passo Chiao.
Sie fahren, die Abfahrt ist die, sag ich mal in Anführungszeichen, schöne Abfahrt mit den 48 Kehren
genau.
Nach Prato runter.
Und kommen die über den, ist das der Passo Chiao auf der anderen Seite?
Nein, der ist ganz woanders. Den du meintest, ist der Umbral-Pass.
Ja, genau.
Die fahren über Bormio hoch, also gar nicht durch Schweizer Gebiet durch.
Ah, okay, dann nochmal die andere Seite.
Der okay. Umbral-Pass sozusagen stößt ja auf drei Viertel der Strecke des Stelvios sozusagen auf einen Abzweig, der in den Stelvio mündet von der Schweizer Seite aus.
Und das war auch wirklich, ich glaube, du hast mir damals auch gesagt, fahr über den Umbral runter, das ist sehr schön. Und das habe ich auch gemacht und auch da kann man deinen Urteilen ohne mit der Wimper zu zucken vertrauen. Das war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Schade. Den Umbral hätte ich gerne gesehen, auch mal wieder in einer
Grand Tour. War 2017 mal dabei.
Hm? Ja.
Aber danach, also vom Stelvio der Abfahrt runter, ja, ist halt in Anführungszeichen der Berg ein bisschen verschenkt, wenn man ihn da nach Kilometer 50 einbaut und dann das Finale, ja, ist nochmal, bisschen schwieriger, sag ich mal, leichte Bergankunft, 7,7 Kilometer mit 5,8% nach Santa Cristina in Gröden, aber man hat halt zwischendrin so 100 Kilometer im Prinzip, wo man durchs Etschtal fährt, dann nach Bozen und dann erst hinter Bozen geht's dann so langsam wieder bergauf.
Ja, vor allen Dingen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals gesehen habe, dass man in Stelvio so runtergefahren ist, die Seite während einer Grand Tour oder überhaupt. Also hoffentlich geht das gut. Fällt mir ein. Also.
Doch, mir fällt sogar ein recht gutes Beispiel ein, wo man da runtergefahren ist. Es gab mal einen Fahrer, der hat deswegen vielleicht mutmaßlich den Giro gewonnen. Nairo Quintana 2014 im Schnee. Vielleicht kann
aber ist man auf der Seite so runtergefahren?
Die sind dann runtergefahren und im Etschtal ins Martelltal abgebogen.
Aber sind die, diese 28 Kehren oder wie viele das sind, sind die runtergefahren? Die sind doch auf der anderen Seite runter, meine ich.
Nee.
Nee? Ich vertraue dir, deiner Erinnerung deutlich mehr als meiner.
Ja, ich schaue es nochmal nach, aber es war, meine ich, genau eben genau diese Seite, die sie runtergefahren sind, genau. Die sind über Bormio auch hochgefahren. Mhm. Also vorher war noch der Gavia dabei. Mhm. Dann auf Stifzer Joch von Bormio und dann runter nach Prato. Und dann andere Seite Martelltal hoch. Mhm. Und da war ja Schnee und Eis sogar oben am Stelvio. Also da gibt's ja diesen sehr guten Dokumentarfilm Wonderful Losers.
Ja.
Über den Giro d'Italia kann ich nur allen empfehlen. Und da geht's genau darum, da wird auch nochmal gezeigt, welche, sag ich mal, Torturen die Fahrer da auf dieser Etappe über das verschneite Stifzer Joch erleiden mussten. Übrigens, by the way, noch eine Empfehlung dieses Jahr, weil der Film lief hier in München, auch auf dem Dogfest, also kennen hier vielleicht einige Ortseingesessen. Das ist so ein Dokumentationsfestival, wo über einen Zeitraum von 2 Wochen verschiedenste Dokumentationen neue gezeigt werden in den Kinos hier in der Stadt, und ist dieses Jahr auch wieder ein Radsportfilm dabei. Da geht es um Binyam Girmay und Radsport in Eritrea. Also das kann man sich auch mal angucken.
Mhm. Immer gerne solche Tipps. Wonderful Losers, ich habe den auch mal gesehen, also bin ich sehr, sehr, sehr sicher. Aber ich habe jetzt auch nur so.
Meinte, den Film gibt es gegen kleines Geld auf Vimeo noch?
Ja, das habe ich gerade verifiziert. Genau, das. Habe mir gerade mal rausgesucht, wie man den kicken kann, weil ne, im Kollegenkreis auch Radsportfilme durchaus ein Thema sind. Und da fiel mir da jetzt ein, gucke ich mal, wo es den gibt. Und in der Tat, bei Vimeo kann man den leihen für ganz wenig Geld. Und dann gucken, habe ich gerade schon verschickt an jemanden. So, aber kommen wir zurück zum Stellview, der von dieser Seite runtergefahren wird. Buh, hoffen wir, dass den Fahrer nicht das gleiche Problem ins Haus steht wie beim letzten Mal, dass das Wetter so schlecht ist. Ich möchte die lieber bei Sonne runterfahren sehen. Vor allen Dingen, weil ich an Fahrersstelle auch keinen Bock hätte, den nächsten Tag ist, und da ich die nicht alle Etappen geguckt habe, kommt direkt die Frage von mir, Königsetappe, Fragezeichen. Mit schlechter Laune, weil schlechtes Wetter am Tag vorher zu fahren. Es ist die Etappe von Selva di Val Gardena, ist da der Gartenschlauch gebaut worden, nach Wolkenstein in Gröden.
Das glaube ich nicht.
Nee, da geht ja noch weiter, der Name der Etappe. Nach Passo del Broccon.
Ja. Also die Etappe hat halt nur 159 Kilometer.
Ach, das noch.
Dafür sehr kompakt, sage ich mal. Also wenn man es vergleicht, die Etappe, die wir vorhin hatten, die 15 war es, meine ich, die hatte, was haben wir gesagt,
700
Höhenmeter. Die hat jetzt nur 4200, aber dafür komprimiert auf diese 59 Kilometer. Mhm. Und man muss halt auch sehen, es geht direkt vom Start weg auf Sellerjoch hoch. Kennen wahrscheinlich auch die meisten Hörer und Hörerinnen. Sehr schöner Pass zum Fahren, aber vielleicht nicht so angenehm gleich zum Start weg. Und dann, ja gut, Rollepass ist halt lang. Dafür, wie der Name schon sagt, ein Rollerberg. Ja, und zum Schluss dann nochmal Bergankunft, Passo Broccon. Kann mir schon vorstellen, dass das zu mehr Zeitabständen führen wird als die eben besagte 15. Etappe.
Mhm. Dann Etappe Nummer, warte mal, wo waren wir jetzt? Wir waren jetzt bei Etappe Nummer
17. War das.
Genau, 18 kann man eigentlich überspringen. Sprintankunft, fertig. 19, also 19 ist eine komische Etappe. Das wäre jetzt, wenn man mit 5 Favoriten in diese Rundfahrt gehen würde und es wäre ein Abstand von noch zwischen Platz 1 und 5, 4 Minuten, dann würde ich sagen, das ist eine Etappe, da kann was passieren, weil sie im Prinzip von Start bis Ziel fast ausschließlich mit kleinen Abfahrten bergauf geht, aber nie so richtig steil, und also schon steil, aber nicht so richtig schlimm steil oder nicht, oder schon einigermaßen steil, aber nicht lang. Aber wenn das Szenario so eintreten wird, wie wir es uns vorstellen oder wie wir es denken, dann wird das eigentlich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das schlimm wird.
Nee, also wie du schon sagst, die Etappe geht so, ja, leicht bergauf zum Schluss. Aber so richtig, ja, so richtig super hart ist es nicht. Ich glaube nicht, dass sich da so super viel tun wird. Aber auch die Etappe hat wieder einen interessanten historischen Hintergrund. Giro d'Italia 1987 ist jetzt auch schon eine Weile her. Wer sich dafür interessiert, kann das mal überall bei Google auch nachlesen. Der Verrat von Zapata. Da ging es darum, dass Stephen Roach und Roberto Visentini, die sind beide fürs italienische Carrera-Team gefahren. Mhm. Und es ist eigentlich eine der berühmtesten Anekdoten aus der jüngeren Giro-Geschichte, dass sich sozusagen ein Team gegenseitig verfolgt hat, nämlich Vicentini, der mit seinen Leuten dann Jagd auf Roach da gemacht hat, der ihm aber dann davon gefahren ist auf der Etappe.
Fun Fact, Stephen Roach gehört zu einer der wenigen Menschen mit internationaler Erfahrung, mit dem ich mal eine Runde Rad gefahren bin. Zu einem sehr guten Kontext. Also wir waren nicht zu zweit. Aber der ist mal bei einer Benefits-Veranstaltung mitgefahren, wo ich auch gefahren bin. Also deswegen kann ich zumindest mal sagen, ich war einmal mit Stephen Roach in einem Peloton. Fiel mir jetzt nur
ja, grad. Das vielleicht kann nicht ich, in Zapada, aber...
Nee, nicht da. Ganz bestimmt nicht da. Aber, ja. Ja, schön. Aber ne, Etappe 19, da wird nichts mehr groß. Etappe Nummer 20, ist das jetzt die Königsetappe?
Die 20
ist in Monte Grappa.
Überhaupt eine. Ja, es gibt nicht so die, sage mal, ausgemachte eine Königsetappe wie vielleicht schon in den letzten Jahren. Auf der anderen Seite ist man so ein bisschen davon weggegangen, dieses sogenannte Backloading, also die ganzen Schwierigkeiten in die dritte Woche zu packen, wie es vielleicht im letzten Jahr zu viel war. Es ist in diesem Jahr vielleicht ein bisschen ja kürzer gekommen, aber nichtsdestotrotz, diese Etappe Nummer 20 führt halt zweimal über den Monte Grappa. Und das ist ja wirklich schon ein hammerharter Berg, wer den schon mal gefahren ist. Ich selbst bin den nur mal mit dem Auto hochgefahren. Aber da gibt's, ja, ich glaube, gefühlt 50 Varianten oder Auffahrten, die man fahren kann. Hab jetzt nicht die lokalen Kenntnisse, um jetzt auf Anhieb zu beurteilen zu können, ob es dann jetzt wirklich die superschwere Auffahrt ist, aber 18,2 Kilometer mit 8,1%.
Da braucht man nicht drüber diskutieren.
Das ist im Prinzip wieder ja noch schwerer als der Mont Ventoux, also wenn man es mal in Relation setzt. Mhm. Von daher, und dann, ja, was dann immer so ein bisschen ja, Sorge macht, im Prinzip schon ist diese Abfahrt darunter.
Ja, da bin ich ja immer in Sorge und vor allen Dingen, was ich halt an der Stelle, warte mal, ich habe jetzt mal versucht nochmal mit Pro Cycling Stats, aber damit komme ich einfach nicht zurecht. Was ja immer meine Sorge ist und nach wie vor nicht für mich nachvollziehbar ist, dass es einfach eine Zieldurchfahrt irgendwie, wie viele Kilometer sind das? Keine Ahnung, 5 Kilometer nach der Abfahrt. Das heißt, ich drücke nur allen Fahrern den Daumen, dass an diesem Tag nicht diese letzte Abfahrt da hinten unten für irgendeine Entscheidung wichtig ist, weil das möchte ich nicht. Also will ich nicht, weil wenn da ein Fahrer nochmal alles und am schlimmsten fände ich es noch, wenn so weißes Trikot oder so, ne, zwei Leute sich ums weiße Trikot betteln und dann bei der Abfahrt volles Risiko gehen müssen oder sowas, weil ihnen auch noch ihr sportlicher Leiter von hinten ins Ohr schreit oder UAE verliert Pogacar in der ersten Woche und dann müssen sie da noch das Mannschaftstrikot holen oder irgendwie sowas, ne, hier Mannschaftswertung und müssen mit 4 Mann sich da reinstürzen.
Die Inter-Giro-Wertung, ja.
Ja, also das ist meine große Hoffnung. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich mir dann, ja, natürlich guckt man es dann doch am Ende. Aber ja, das ist die letzte Etappe, das ist der Giro. Letzter Tag Roma, Tour de Honneur. Von dir nicht so gerne gesehen, von mir sehr gerne gesehen, grundsätzlich.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da, also ich habe mir jetzt noch nicht detailliert den Innenstadtparcours da in Rom rund ums Kolosseum, wird es wohl wieder sein, angeschaut, aber da gibt es ja auch einiges am Pflaster. Ich hoffe nur nicht, dass es da regnet und ansonsten würde man es ähnlich wie auf den Champs-Élysées neutralisieren zum Schluss.
Ja, okay, das ist der grobe Überblick. Wir haben, glaube ich, so die Etappen, sage ich mal, die man sich auf jeden Fall rausgucken sollte. Also ich plädiere dafür, welche waren es denn? Jetzt müsste ich nochmal lügen, wenn ich es direkt sagen könnte. Also mit Horwald, also von hinten aufgezäumt, die Etappe zum nach Grappa hoch muss man gucken, glaube ich. Dann hier die Gardena-Etappe, definitiv auch mit den, was hat das eben gesagt, 4000 irgendwas Höhenmetern auf 157 Kilometern.
4200.
Definitiv muss die Etappe am Tag davor, also diese Etappe, was ist das, dieser Sonntag, Dienstag, Mittwoch in der letzten Woche, Etappe 15, 16, 17 sind glaube ich so.
15 ist die Etappe vor dem zweiten Ruhetag, also die ist dann an dem Sonntag.
Genau, ja, Ich glaube, das ist so für mich das Herzstück des Giros, diese drei Tage, so ein bisschen.
Ja, und das sind die 2 und die 8.
2 und 8, ja, genau. Ich glaube, wenn
jetzt. Es sei denn natürlich, man steht nur auf Massensprints, dann.
Oder nur auf Zeitfahren. Aber sonst könnt ihr euch ankreuzen: 2, 8, 15, 16, 17, das sind so die heißen Tage. Und jetzt muss ich mal gerade gucken. Das ist nur zum Teil mit meinen freien Tagen deckt sich das hier. Naja. Aber wer weiß, also das alte Gesetz, ne, die Fahrer machen den Giro, die Fahrer machen die Tour, gilt natürlich auch hier, und wer weiß, was passiert, und wer weiß, was zwischendurch passiert, dass die Karten auch nochmal neu gemischt werden, im Vergleich zu dem, was wir jetzt hier so erwarten oder uns selber ausdenken. Und da kommen wir dann auch, glaube ich, mal so ein bisschen schon zu den angekündigten Teams, also zu den, wie heißt das hier, zu den schon vorgestellten Fahrern oder das, was auch Procycling Stats gerade schon angibt. Ich weiß auch gar nicht, manchmal ist das noch gar nicht richtig bestätigt oder so, aber wenn ich mir das mal angucke, das ist die beste Informations, die Startliste, die wir gerade haben.
Ja, da steht die vorläufige Startliste drin, die vom Giro auch rausgegeben wurde, jeweils mit den grünen Teams, die einen, mit den Teams, die einen grünen Haken haben, die sind schon offiziell von den Mannschaften auch bestätigt.
Ja, dann machen wir doch mal, gehen wir da mal durch, so zumindest die großen, würde ich sagen. Ineos, ganz klar, Big G macht es, gar keine Frage. Wer ist Pogacar? Ich kenne den Namen nicht. Ich weiß nicht, wer er ist. Alles für Girard, oder?
Ja, genau, also Geraint Thomas im Vorjahr ja schon Zweiter beim Giro d'Italia. War nah dran am Gesamtsieg, hat zum Schluss nicht ganz gereicht. Vorbereitung erinnert so ein bisschen auch an das letzte Jahr. Auch da hat er Tour of the Alps noch nicht die absoluten Spitzenergebnisse abgeliefert. War dafür dann ja beim Giro genau rechtzeitig fit, in diesem Jahr ähnlich. Und ich würde ihn mal nach Tadej Pogacar, was das Gesamtpaket, gerade auch wenn man bedenkt, dass der Giro sehr viele Zeitfahrkilometer hat, als den komplettesten Rennfahrer einordnen. Unterstützt in den Bergen natürlich von den Teamen Arendsmann, von dem Tobias Voss auch, also keine schlechte Mannschaft, mit Sicherheit auch nicht die herausragendste, aber solides Fundament, um Geraint Thomas da zu unterstützen.
Wäre für mich auf jeden Fall einer der engsten Kandidaten, wenn es Herrn Pogacar nicht gäbe, aber so können wir ihm einfach nur die Daumen drücken und sagen, okay, wenn alles so läuft, wie es normal laufen sollte, wäre für ihn wahrscheinlich so ein Podiumsplatzierung schon ein zufriedenstellendes Ergebnis.
Das würde ich sagen, ja, aber ich denke, er tritt an, um zu gewinnen.
Ja, und muss er auch, klar.
Ich glaube, er hat es immer noch in sich, eine oder zwei solcher Grand Tours, ähnlich wie im letzten Jahr, rauszuhauen. Im letzten Jahr haben auch schon alle gesagt, okay, mit 36 Jahren wird das nichts mehr nochmal, um den Giro-Sieg zu fahren, und er hat es fast geschafft.
Ja, also, meine Daumen sind gedrückt. Wir haben ja am Ende immer hier dem wir die Daumen drücken, und wer gewinnen wird, der Name wird da auf einmal mindestens auftauchen. Alpecin de Koenig.
Das ist jetzt noch nicht bestätigt, also am Montagabend, aber
ja, die werden
wahrscheinlich für Sprintetappen mit Caden Groves.
Ja. So, dann Arkea BB Hotels. Ich denke mir immer, wenn ich da nicht viele Namen kenne, beziehungsweise kein Name mir ins Auge sticht, dann ist da jetzt auch keiner dabei, von dem ich erwarte, dass er aufs Podium fährt. Lass mich dir natürlich immer von dir korrigieren, aber da sehe ich jetzt nichts.
Nee, bin ich bei dir. Die Mannschaft muss ihr Glück in Fluchtgruppen suchen.
Ja. Astana mit dem deutschen Max Kanter.
Ja, das wird durchaus interessant. Also Cavendish jetzt nicht beim Giro, war im Prinzip schon klar. Aber dass man da jetzt Max Kanter mitgenommen hat, ist doch ein positives Signal, dass er dann denke ich mal, derjenige sein wird mit Ballerini zusammen, der in den Massensprints seine Chance suchen darf.
Mhm.
Und ja, wir haben noch, wie du schon gerade andeuten wolltest, Luzenko dabei.
Ja.
Der ursprünglich auch nicht geplant war für den Giro, aber wenn man sich hier mal seine Ergebnisse anguckt, bei Lüttich Bastogne, Lüttich Achter und beim von mir vorhin schon angesprochenen Abruzzen Giro, den hat er sogar gewonnen und war da auch in den Bergen richtig stark.
Mhm,
also der ist den Prati di Tivo, meine ich sogar, in Bestzeit hochgefahren, also schneller als Froome. Und dann machte schon der Witz, die Runde gewinnt jetzt Luzenko die Tour.
Ja, aber dass man, wenn man schnell Berge hochfährt, nicht unbedingt für die Tour, für den Giro nominiert wird, das ist ja derzeit, also schnell Berge hochfahren ist jetzt noch kein Indiz. Da kommen wir zum Team Hanabora, Hans Grohe in dem Zusammenhang auch. Daniele Felipe Martinez, Jonas Koch, Lipowitz, jetzt der neue große Name vielleicht, oder ein kommender Name. Warte mal, ich guck mal kurz. Buch Schachmann habe ich. Wo ist denn der Buchmann? Der fährt doch gerade so schnell, sehe ich überall. Der fährt doch die Berge hoch wie kein zweiter. Hä? Was ist denn da los?
Ja, es ist ein, wie soll man sagen, ein Rätsel, warum Buchmann, der jetzt ursprünglich für den Giro auch vorgesehen war, in seinem Plan, nicht nominiert wurde, wie du schon sagst, da ist jetzt gerade zumindest, wenn man sich mal die Strava-Daten anguckt, mhm. hat er sehr, sehr gute Trainingsleistungen gebracht, hat er auch ein KOM von Froome und Pogacar geholt, auf Teneriffa meine ich, und eigentlich aus rein sportlichen Gründen jetzt aktuell nicht nachvollziehbar, klar kannst du sagen, der hat jetzt diese Saison noch nicht bei den Rennen leistungsmäßig so überzeugt, wie vielleicht schon in der Vergangenheit mal. Aber
wenn es danach gegangen wäre, hätte man Jan Ulrich nie mitfahren lassen dürfen.
Gutes Argument, ja. Und es ist halt irgendwie ein bisschen komisch. Also ja, wenn ich halt schon ursprünglich war ja sogar noch, war Lennart Kemner ja eigentlich derjenige neben Daniel Felipe Martinez, der den Giro auf Klassement fahren sollte, der dann aber tragischerweise durch diesen Unfall auf Teneriffa ausgefallen ist. Wenn ich den schon verliere, klar habe ich dann immer noch Martinez als Kapitän dabei, aber dann Buchmann noch zu streichen und auch Sam Welsford, der eigentlich auch als Sprinter noch vorgesehen war, aber ja, der im Gegensatz hatte zuletzt nicht die Form, gute Form wie ein Buchmann. Ich weiß nicht, da muss schon
irgendwas im Hintergrund sein. Weil
da gibt es verschiedene Optionen, also im Team ja irgendwas im Argen ging mit dem Fahrer, also es war auch auffällig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Emanuel Buchmann noch eine große Zukunft bei dem Team hat, nachdem er sich so jetzt auf seinen Social Media Kanälen darüber geäußert hat.
Absolut, da ist das Tischtuch zerschnitten. Also ganz einfach. Also ne, es hat sich ja sogar, das wäre ich jetzt, wie sagt man, gewöhnlich gut unterrichtete Kreise haben mich darüber informiert, dass sogar jetzt Emanuels Partnerin, Frau, Freundin, wie auch immer, sich einschaltet und da via Twitter oder sonst was rumstenkert. Was heißt stenkert, ne? Stenkert. man muss ja auch manchmal Sachen so aussagen. Und das klingt jetzt, also das muss ja jetzt nicht eine durchorchestrierte Beschwerdeführung sein und es ist ja auch jedem, nicht jedem Sportler, aber ab einem gewissen Niveau wissen ja auch, welche Folgen so etwas hat.
Naja, auf der anderen Seite das Argument oder das, was Buchmann ja auch schreibt, also wenn man ihm da glaubt, weiß man ja jetzt auch nicht, wer da jetzt sozusagen im Recht ist, aber hat man ihm ja sogar eine Co-Leader-Rolle beim Giro versprochen.
Mhm.
Und dass man ihn dann komplett aus dem Kader schmeißt, kann ich mir eigentlich nur mit irgendwelchen disziplinarischen Gründen erklären.
Aber disziplinarische Gründe in welcher Hinsicht? Weil wenn er jetzt wirklich in der Form ist, die man auf seinen...
Naja, vielleicht hat er schon, sag ich mal, ein Agreement mit einem anderen Team und das sieht man ja oft, dass ein Fahrer, wenn er wechselt, dann so ein bisschen, ich will nicht sagen schikaniert wird von seinem alten Arbeitgeber, aber dann halt nicht mehr so zwingend für die großen Rennen berücksichtigt wird.
Okay, das klingt jetzt für mich wiederum plausibel. Aber wie lange ist er jetzt? Buchmann, muss ich mal kurz nachgucken. Einer klingt total plausibel, andererseits muss man halt auch sagen, er hat sich ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten nicht unbedingt auf den Straßen dafür irgendwie qualifiziert, jetzt einen großen Vertrag irgendwie bei einem großen anderen Team zu bekommen. Und 2024, jetzt ist ja eh Schluss bei Bora Hansgrohe. Ne? Also sein Vertrag läuft jetzt aus nach dem Jahr.
Naja, es gab ja zumindest, wann war es? Ende Februar gab es mal die oder die Meldung, dass Cofidis, also oder ein anderes französisches Team noch interessiert ist. Mhm. Weiß man jetzt nicht genau, was sich daraus entwickelt hat. Aber hinter den Kulissen kann ich mir schon vorstellen, dass da es gehörig rumort hat.
Ja, und ich hätte jetzt Emanuel Buchmann und jetzt auch nicht als den Lautsprecher, der dann irgendwie da so groß Tamtam macht. Ne? Also klar kann man enttäuscht sein und so weiter, aber das ist halt, als Profisportler gilt es das meiner Meinung nach, wenn alles noch untereinander in Ordnung ist, intern zu klären. Ne? Und das solche Sachen trägt man nicht raus und sagt nicht seiner Freundin, die soll auch nochmal nachlegen.
Also ich kann mir gut vorstellen, jetzt wo die Folge aufgenommen wird am Montagabend, dass da in den nächsten Tagen, also kann ich mir nicht anders vorstellen, dass sich da keiner von dem Team in der Öffentlichkeit mal hinstellt und das erklärt. Also da wird es mit Sicherheit eine Stellungnahme geben oder Ralf Schenk stellt sich in einem Interview hin.
Ich hatte eben noch irgendwo, kurz vor der Sendung, habe ich das noch, gab es glaube ich sogar eine Erklärung im Sinne von, aber ich hatte das nur überflogen, deswegen wollte ich jetzt nicht das groß raushauen, ohne es genauer gelesen zu haben, so im Sinne von, ja, hier mit, also so in Richtung Kemner, ne? Wir hatten das Team so und so gedacht und aufgebaut und auch dem Kellner jetzt rausgefallen ist, wäre ja auch rausgefallen. Aber das war alles so ein bisschen halbgar, meiner Meinung nach. Also da wird es schon nochmal was Größeres geben müssen. Weil das kannst ja, also das macht halt auch keinen Sinn, das so stehen zu lassen. Ja, also sehr komisch, warte mal, ich weiß nicht.
Ja, auf jeden Fall schlägt das Thema ja große Wellen, also gerade auf Social Media, wenn man sich das anguckt, gibt es ja auch unterschiedliche Lager, sage ich mal, welche, die auf der Seite des Teams Bora Hansgrohe stehen und sagen, ja, der hat jetzt in den letzten Jahren nicht mehr die Leistung gebracht, seit seinem vierten Platz bei der Tour de France 2019, andere, die sagen, jemand, der so eine Leistung jetzt, sage ich mal, im Training fährt und da topfit zu sein scheint, wie kann man den nicht mitnehmen und da auch das Wort brechen, wenn es dann so stimmt, was Buchmann gesagt hat, dass er da als Co-Kapitän sogar hätte fahren sollen.
Mhm. Ja, also schade. Ich finde es halt immer schade, wenn augenscheinlich Sportler in einer guten Form sind und von ihren Teams dann nicht berücksichtigt werden, welcher Masterplan auch immer dahinter stecken wird. Wahrscheinlich werden wir es in den nächsten Tagen hören. Traurig einfach, schade. Nun ja, aber gehen wir weiter zu denen, die Bora mitnimmt. Also Daniele Felipe Martinez hattest du schon erwähnt, Jonas Koch, Lipowitz, wird er schon eine Rolle spielen jetzt? Vielleicht bekommt
ist
er mal einen
so einen Tag. Interessant, also es ist jetzt, meine ich, seine erste Grand Tour ja auch mit 23 mit der Form, die er jetzt bei der Romandie gezeigt hat. Oh, ich sage mal so, das sind am Berg jetzt nicht viele dabei, die ihn da auf dem Papier abhängen. Aber klar, eine Grand Tour ist ganz was anderes als eine einwöchige Rundfahrt. Mhm. Ist ein, wie soll ich sagen, also wie immer bei einem Fahrer, der sein Grand Tour-Debüt gibt, aber hoch gehandelt wird, eine Wundertüte.
Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie ihm so, diese Etappe 2, die wäre jetzt, ich sag nicht, die ist ihm auf dem Leib geschrieben, aber die wäre jetzt etwas, wo man ihn durchaus sagen könnte, ey, pass mal auf, heute hast du mal einen Tag, heute hast du deinen Joker gesetzt, fahr mal einfach mit der Form, die du jetzt hast, gerade ganz am Anfang der Grand Tour, wo man jetzt sagen könnte, okay, pass auf, heute ein Tagesrennen, fahr mal heute wie bei einem Eintagesrennen und hol dir das Ding und einfach dann auch dieses Erfolgserlebnis mit rausnehmen und alles, was danach kommt, alles, ne, dann erstmal wieder ein paar Tage ruhigeres Fahrwasser, alles, was danach kommt als Helfer vom Martinez oder vor allen Dingen auch ist dann on top obendrauf. Aber hol dir doch mal, versuch doch mal an dem einen Tag mitzuhalten, versuch mal an dem einen Tag zu fahren und alles danach hilfst du deinem Kapitän. Das finde ich so eine schöne Herangehensweise für ihn.
Auf jeden Fall, also ich würde ihm eine freie Rolle geben. und sagen, hey, probier soweit du kommst. Und Bora ist jetzt auch nicht in der Pflicht, sage ich mal, das Team zu sein, die jetzt unbedingt das Rennen gestalten müssen. Also da kann man immer die ganze Last des Giros auf UAE schon abdrücken, weil die den Top-Favoriten haben. Und andererseits sage ich auch, Martinez jetzt bei einer Grand Tour hat jetzt noch nicht überzeugt, sage ich mal, wenn er 3 Wochen auf Klassement gefahren ist. Bei 9 Versuchen sein bestes Ergebnis, der 5. Rang 2021 beim Giro, den er da auch, ich sage mal, als Motivator und im Windschatten von Egan Bernal rausgefahren hat. Der muss halt auch erstmal zeigen, dass er eine Grand Tour auf dem Podium beenden kann.
Ich habe eine Frage. Wenn wir uns jetzt das Tableau hier bei Pro Cycling Stats angucken mit den Fahrern, ne? Was heißt das 6H zum Beispiel hinter Patrick Gamper?
Dass der vor 6 Stunden zur Startliste hinzugefügt wurde.
Ich hatte sowas gedacht, aber ich dachte mir, so genau kann das doch kein Mensch monitoren. Das ist doch egal. Krass, ja.
Weil ich sag, ja, die kennzeichnen das einfach, wann sie da eine Änderung vorgenommen haben. Also vor 6 Stunden haben die Änderung vorgenommen, Patrick Gamper als Fahrer bei Bora ins Grund Giro-Aufgebot zu geben. Auf der anderen Seite, eine Sache, die ich noch sagen wollte zu Bora, dadurch, dass Buchmann nicht dabei ist, dafür ist Schachmann dabei. Und wir waren vorhin bei Etappe, habe ich jetzt schon wieder so ein bisschen aus dem Sinn verloren, eine Etappe, wo wir gesagt haben, die ist auf jeden Fall was für Ausreißer. Ja. Da würde ich jetzt mal mich...
17 oder 18, glaube ich. Nee, früher. 13 oder 12, 13, 14, irgendwie sowas.
Da würde ich mich mal ein bisschen revidieren, weil das wäre halt genau so ein Fahrer, Schachmann, dem Sonnenprofil entgegen, Etappe 12 war es, die Sonnenprofil liegen würde und wo es sich für ein Team wie Bora auch lohnen würde, nachzufahren. Aber natürlich einer der wenigen jetzt, sag ich mal, in dem Girofeld.
Kofidis. Geschke dabei? Ist das seine letzte Saison, habe ich in Erinnerung, oder?
Ja, steht noch nicht fest, das Aufgebot genau. Steht hier zumindest in der vorläufigen Startliste.
Ja, das ist das, womit wir jetzt arbeiten müssen, ja.
Er hört am Ende der Saison auf. Joa.
Mehr ist
auch nicht. Muss man mal sehen, was das Team sonst bringen kann. Sehe ich jetzt keinen für, weder für die Sprints, sage ich mal, einen super guten Sprinter, noch irgendeinen fürs Klassement, also auch Fluchtgruppen.
Ja. Decathlon mit Ben O'Connor, mutmaßlich der Mann, der...
Ja, genau, das ist der Fahrer fürs Gesamtklassement. Dem gebe ich sogar Chancen, wenn er so gut ist, wie er schon am Anfang der Saison war und auch bei seinem 4. Platz der Tour de France 21 das Homs Podium fährt.
Education First, Hugh Carthy, auch tolle Namen wieder, ne? Also ich finde immer, bei Education First, jetzt mal abgesehen davon von meinen Sympathien fürs Team grundsätzlich, ne? Also ein Amador, Hugh Carthy, Chavez, Georg Steinhauser natürlich. Also interessante Truppe irgendwie, immer. Egal wo sie starten, ich finde die Truppe irgendwie immer interessant.
Ja, so auch bunt gemischter Haufen. Haben jetzt keinen richtigen Podiumskandidaten, aber klar, Yukasi vielleicht in vergangenen Tagen hätte man gesagt, der fährt vielleicht ja ums Podium mit, aber ich denke auch eine Mannschaft, die mit vielen guten Kletterern bestückt ist, also Kasi, Cepeda, dann haben wir einen Amador dabei, einen Simon Carr, Esteban Chavez und auch Georg Steinhauser, der jetzt auch in der vorläufigen Startliste zumindest drin steht, Grand Tour Debüt, könnte das dann sein, ist ja ein sehr, sehr guter Bergfahrer.
Ja, das ist so eine wilde Truppe, die wahrscheinlich so 1-2 Bergetappen sich vielleicht rausschaut und da dann guckt, wer von denen an dem Tag die besten Beine hat und das Ding dann abschießen soll. Also ganz klar, also ich gehe davon aus, dass sie nicht mit Hugh Carthy das Gesamtklassement fahren, sondern eher auf Etappenjagd gehen werden. Da wird es jetzt aber auch ehrlich gesagt teilweise, Groupama FDJ ist auch dabei, Intermarché. Stoppt mich sofort, wenn ich irgendwen übersehe, wo ich, ne?
Ja, aber Intermarché habe ich jetzt mich noch nicht so im Detail mit der Mannschaft befasst, nur dass Biniam Gemay auf jeden Fall zurückkehren soll, nachdem er, wann war das, 2022, da dieses Malheur mit dem Prosecco-Korken
hatte. Ja.
Aber er war ja bei den Frühjahrsklassikern schon wieder so ein bisschen zurück zur alten Stärke und ist auch ein Fahrer, sag ich mal, der auf Etappensiege gehen wird. Mhm.
Israel Premier Tech mit Michael Woods, Simon Clark haben sie. Wen haben wir hier? Little Track, Jonathan Milan.
Auf jeden Fall eine Mannschaft, die es für die Massensprints extrem stark zu beachten gilt, mit Milan, der schon bei Tirreno, meine ich, zwei Etappen gewonnen hat. Enorm stark war auch bei den Klassikern. Aber auch mit Juan Pedro Lopez haben sie einen Fahrer dabei, der perspektivisch in der Gesamtwertung was reißen könnte. Also der hat ja beim Giro 22 schon lange das rosa Trikot getragen. Danach kam so ziemlich gar nichts mehr. Mhm. Und jetzt aber hat er die Tour auf die Alps gewonnen, sogar in der Gesamtwertung. Von daher Geheimtipp in Richtung Top 5 Podium.
Mhm, okay. Movistar, Nairo Quintana, das schwarze The Black Horse hier in der ganzen Nummer irgendwie, finde ich, ein bisschen. Albert, heißt er nicht Alberto Torres oder gibt es noch einen zweiten?
Nein.
Albert Torres, okay. Wilbata, Gaviria, Sanchez, also auch eine bunte Truppe. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Von Quintana. Quintana und Gerard Thomas zusammen an einem Berg auf den letzten 5 Kilometer gegeneinander fahrend, ist so eine Wunschvorstellung von mir. Und dabei Podcast hörend.
Ich würde jetzt von der Mannschaft nicht so viel erwarten, weil Gaviria, klar, für die Sprints, hat da aber auch schon so ein bisschen sich abgenutzt oder sagen wir mal so seine besten Tage, finde ich, hinter sich. Kann überraschen, vielleicht mit dem einen oder anderen Etappensieg. Und Quintana, hat er schon selbst gesagt, ist für die Gesamtwertung keine Option. Zum einen natürlich durch die lange Pausen, zum anderen war er jetzt auch verletzt, hatte da, meine ich, eine Verletzung am Ellbogen und konnte lange gar nicht auf der Straße richtig trainieren. Hat in den letzten 2 Wochen viel Mountainbike-Training gemacht, weil da, sage mal, der Ellbogen nicht so extrem belastet wird wie in der Rennradposition. Und hat schon gesagt, dass er auf Etappen gehen will.
Okay. Ja, aber andererseits, wenn er nicht liefert, ne, also ich weiß nicht, er hat jetzt einen Jahresvertrag, glaube ich, bekommen, also ich zumindest hätte ihm als Movistar auch keinen längeren Vertrag gegeben. Er muss sich ja irgendwie noch ein bisschen beweisen, wenn er noch um einen weiteren Vertrag kämpfen will, ne, und das müsste dann jetzt langsam passieren, also jetzt oder bei der Vuelta. Irgendwann muss er mal Karten auf den Tisch legen. Sonst hat er sich nochmal ein Jahr Kohle reingeschafft, aber nicht mehr. Julian Alaphilippe ist wohl das Aushängeschild von Soudal Quickstep für den Giro. Wird, denke ich mal, hier diese Ausreißer-Etappe ist was für ihn. So 1-2 Etappen kann man ihm bestimmt auf den Zettel setzen. Ansonsten sehe ich da jetzt
Tim Mellier für die Sprints.
Ja, okay.
Ist natürlich eine Bank, was Sieger angeht. Den setze ich jetzt mal auch ganz hoch auf die Sprinterliste. Mhm.
Roman Bardet setze ich wiederum beim Team DSM Firmenich relativ weit oben unter die Top 5.
Ja, würde ich auch sagen.
Guten Start dieses Jahr.
Nach der Form vor allem, die er bei Lüttich-Bastogne-Lüttich gezeigt hat, ein Kandidat, der aufs Podium fährt auf jeden Fall.
Auch Tour auf der Alps war er auch ganz gut, sehe ich gerade hier in der Wertung. Fünfter im Gesamtklassement.
Ja. Und ich glaube auch, also ich habe immer noch so ein bisschen die Theorie, wenn er nicht damals beim Giro 22 war, dass der auch so, ja, wie wir es vorhin gesagt haben, mit nicht so großen Namen besetzt war, da nicht mit den Magenproblemen ausgeschieden wäre, hätte er eine Riesenchance gehabt, den zu gewinnen.
Mhm. Ja, das erinnere ich ehrlich gesagt nicht mehr ganz so, aber irgendwas war da. Was aber 22, wann ist er da? Das war relativ spät auch, ne?
13. Etappe.
Wann sagst du? 22? Nee.
Ja.
Roman Bardet ist bei der Tour de France zu Ende gefahren.
Giro.
Ach, Giro. Entschuldigung, mein Fehler. Ja, genau, 13. Etappe hier. Aber danach immerhin auch noch bei der Tour wieder 6. Ne? Also das ist ja auch bei einem potenziell schwereren Feld ist das ja fast genauso gut, behaupte ich mal. Ja, schade. Aber immer noch ein Fahrer, wo ich sage, der sieht zwar immer noch aus, als würde er erst vor 2 Jahren bei der im Profizirkus angekommen sein. Mit seinen 33 Jahren. Es sieht Der ist 33, das mag man gar nicht glauben, ne? Ich würde mich
finden. Ist auch noch kein Alter. Ist ja auch noch kein Alter für den Radsport.
Danke,
in der
danke,
heutigen
danke.
Zeit vielleicht schon. Aber der hat schon noch was im Tank. Und sie haben noch Fabio Jakobsen für die Sprints.
Aber Romain Bardet sehe ich auch. Also vor allen Dingen, was er dieses Jahr hat, er ja schon so ein, zwei gute Platzierungen. Vergesst mir den Bardet nicht, sage ich einfach mal. Moment, jetzt habe ich mir noch mal einmal, ich habe mich so lange durch die Palmares von Bardet geklickt. Yuko Aljuda, Caleb Ewan für die Sprints. Und Max Walscheid fährt auch mit.
Ja, ich denke, so. Für die Sprint, als Sprintvorbereitung ist er da eingeplant, mehr oder weniger für Caleb Ewan. Dann haben sie noch Mesketz für den Zug und Eddie. Genau, das wäre ein, sag mal, auch Geheimtipp von mir für die Gesamtwertung.
Okay.
Der entwickelt sich schon so in Richtung, sag ich mal, Klassementfahrer, ist ein sehr guter Zeitfahrer, war bei der Romandie-Rundfahrt jetzt zumindest auf der einen Etappe auch schon sehr stark. Und dann haben sie noch Eddie Dunbar dabei, der jetzt aber, meine ich, aus einer Verletzung kommt erst. Und letztes Jahr war aber beim Giro in der Gesamtwertung siebter schon. Also kann mir vorstellen, dass der da auch in Richtung Top 5 schielt.
Ja, schönes Team. Ich glaube, wir machen mal einen Sprung im Sinne von Team Politico-Cometa.
Das ist die Mannschaft von Basso und Contador.
Ja, da passiert nicht viel. Team Team Visma. Naja.
Die haben ja schon einen guten Kandidaten für die Gesamtwertung, Kian Uytebroeks. Hat jetzt aber nach seinem Wechsel von Bora, der ja mit vielen Nebengeräuschen ging.
Ja, das ist immer sehr diplomatisch ausgedrückt.
sage mal, noch nicht so die Weiterentwicklung gezeigt irgendwie bei dem Team. Also jetzt Katalonien-Rundfahrt war dann auch nichts Tolles. Tirreno in der Gesamtwertung siebter. Also jetzt sage ich mal, unbedingt zu den Podiumskandidaten zähle ich ihn aufgrund seiner bislang erbrachten Formnachweise nicht.
Vielleicht aber vielleicht braucht er auch das ja. Einfach nach dem ganzen Hin und Her und Hack und draufgebrannt und manche können sich halt schneller einfinden, andere weniger schnell. Ich hoffe nicht, dass das alles so Spuren bei ihm hinterlässt oder dass das jetzt jahrelang daraus ist. Glaube ich auch nicht.
Ansonsten haben sie für die Sprints noch Olaf Koy dabei. Wobei man sagen muss, der Sprinterfeld, wenn wir es jetzt durchgeguckt haben, sehr, sehr stark besetzt beim Giro dieses Jahr.
Ein Sprinterfeld, wo nicht ein Mark Cavendish dabei ist, ist kein Sprinterfeld. Tudor Pro Cycling haben irgendwie schon relativ viel gewonnen dieses Jahr. Also sie tauchen zumindest für so ein kleines Team relativ häufig oben auf, finde ich. Also mir fällt kein anderes Team, kleineres Team ein, also ne, in dieser, wie heißt das, Pro Tour, das mir so oft begegnet ist.
Nö, also sie haben ja bei Paris-Nizza, meine ich, war das, und auch bei der UAE-Tour.
Ja, die machen halt das Beste aus ihren wenigen Chancen.
Arvid de Klein für Furore gesorgt, ein Sprinter aus den Niederlanden, was mich dann jetzt ein bisschen, kennt die Hintergründe da nicht bei der Mannschaft, überrascht hat, dass sie den dann lieber zur Ungarn-Rundfahrt schicken. Wahrscheinlich sagt man sich, da gibt's mehr Möglichkeiten noch für die Sprinter, sage ich mal.
Und sicherere Giro Punkte vielleicht?
Eben, genau. Also da hat er nicht die starke Konkurrenz vielleicht wie beim Giro und hat da perspektivisch die Möglichkeit, mehr Punkte für das Team einzusammeln. Nichtsdestotrotz, jetzt die vorläufige Startliste gibt auch da eine gute Mannschaft her, mit drei Deutschen, Alexander Krieger, Marius Meyerhofer, Florian Storck, und angeführt vom Routinier Matteo Trentin und Alberto Dainese, auch ein Fahrer, der schon zwei Etappen beim Giro gewonnen hat in Sprints.
Ja, also kann ich mir durchaus vorstellen, dass man das schwarze Trikot da öfter sehen wird. Machen wir es jetzt ein bisschen anders in der Reihenfolge. VF Group Biabardini CF, ja, sehr viele Italiener in der Mannschaft, die wahrscheinlich VF sehr stolz sind.
Biabardini CSF Faizani.
Ja, sehr viele Italiener in der Mannschaft, die wahrscheinlich stolz sind, ihre Landesrundfahrt starten zu dürfen. Ist das der Pozzo Vivo, den ich auch kenne?
Domenico. Ja, genau. Das ist
der Fahrer, der
Pozzo Vivo, der nochmal einen, sage ich jetzt, mit 41 Jahren nochmal einen Vertrag bekommen hat. Ist es doch ein besonderer Giro, weil er einen Rekord noch brechen könnte. Also für die meisten Teilnahmen ist es, meine ich, den er jetzt dann mit 41 sich noch holen wird.
2005 ist er in seiner Profikarriere gestartet. Also der macht dann auch jetzt, schade, die 20 Jahre voll hat er nicht mehr gemacht oder wird er nicht mehr machen. Und er ist auch wirklich durch viele Teams getingelt, ne? Also Colnago, CSF, AG Desert, Bahrain, NTT Pro, Chubeca, Intermarché, Israel, also.
Aber kehrt zu dem Team zurück im Prinzip, wo alles angefangen hat damals.
Mhm, okay. Ja, aber ist jetzt auch, herzlichen Glückwunsch, wenn es klappt mit diesem Versuch, einen Rekord aufzustellen.
Dann genau, 17 Mal ist er schon beim Giro gestartet und wenn er jetzt an den Start geht, knackt er den Uraltrekord von Wladimiro Paniza, der 1985 seinen 18. Giro fuhr.
Bahrain Victorious, Phil Bauhaus mit dabei, Jascha Sütterlin ist mit dabei, um die zwei Deutschen zu nennen. Damiano Caruso fällt mir noch ein. Ja,
sagen wir mal so, die Schlagzeile darüber, ein junger und ein alter. Caruso als, sag ich mal, erfahrener mit 36, der schon beim Giro auch auf dem Podium stand, 2021 Zweiter war. Und Tiberi als junger 22-jähriger Fahrer, der jetzt bei der Tour auf die Alps schon Dritter war und Katalonien schon Achter, also jemand, der Richtung Top 5 Klassement schielt. Wobei, klar, bei dem Fahrer, der wird sein Image nie loswerden, dass er die Katze vom Tourismusminister erschossen hat.
Das war
ist dann ja bei, in San Marino.
Ach so, aber es war ein kleiner Start.
Und ist daraufhin ja beim Team Drecksegafredo rausgeflogen, sage ich mal. Nimmt jetzt einen neuen.
Geschichten, ey, die gibt's doch nur im Radsport.
Nimmt einen neuen Anlauf jetzt bei Bahrain Victorious, also rein sportlich gesehen. Traue ich ihm schon eine Überraschung zu. Und ansonsten, ja, gut, hat das Team. Jetzt sag ich mal.
Viele Freiheiten.
Ja, mit Phil Bauhaus natürlich auch einen schnellen Sprinter dabei. Mhm. Dem ist immer ein Etappensieg zuzutrauen. Und Jascha Sütterlin noch einen zweiten Deutschen war.
Kommen wir zum letzten Team UAE. Mit dem, sagen wir es, hauen wir es einfach raus. Fühlt euch nicht gespoilert mit dem designierten Favoriten, Tadej Pogacar oder wie meine sehr, sehr tolle Tochter Nema nennt, Tante Pogacar. Ja, wer soll ihn schlagen? Also ich glaube, da könnten auch du und ich damit in der Startliste stehen und das würde jetzt keinen Unterschied machen. Allerdings bevorzugt er wahrscheinlich dann doch so einen Rui Oliveira und Rafael Majka im Gegensatz zu uns. Nichtsdestotrotz.
Wobei. Also über Pogacar selbst brauchen wir nicht groß diskutieren, aber das Team, was er da jetzt mitnimmt, rein vom Nominellen her, ist das jetzt nicht unbedingt die stärkste Mannschaft
in absolut den Bergen. Nicht.
Klar, Majka, Großschartner und auch ein Domen Novak, das sind gute Bergfahrer, aber wenn ich mal den Kader durchgucke, dann gibt es da einen Almeida, da gibt es einen Ayuso, einen Isaac del Toro, Brandon McNulty, Jay Weingut, der ist verletzt, aber ein Adam Yates auch, die sind jetzt alle nicht dabei und es ist so gefühlt irgendwie so ein Feel-Good-Team, also so Pogacars Buddies on Tour, also hab so den Eindruck, er hat da irgendwie gesagt, das sind jetzt so meine besten Kumpels im Team, mit denen gehe ich jetzt auf Tour und hat man gar nicht so sehr auf das vielleicht die sportliche Komponente der Rundfahrt geguckt.
Naja, wenn es so läuft, wie wir es uns am Anfang ausgemalt haben, ist das vielleicht aber auch genau der richtige Weg. Dass sie die anderen, die Fahrer, die potenziell jetzt die besseren sind und die wichtigeren Helfer, die größeren Helfer, für die Tour aufsparen und für die Vuelta oder vielleicht auch nur für die Tour, dass man erstmal sagt, okay, der Giro, so wie der jetzt gestaltet ist, ist an Tag 2 entschieden. Da ist es viel wichtiger, dass der mit guter Laune da durchgeht und gar nicht, also was soll nach Etappe 2 mit 2,5 Minuten Vorsprung passieren noch? Der hängt sich überall hinten dran und gut ist. Da kann er doch lieber die 7 Jungs dabei haben, die mit ihm schön Karten spielen und seine Witze zu seinen Witzen lachen. Und dann machen wir einfach 3 Wochen guten, schönen Ausflug, der ein bisschen Kohle kostet, der aber dann trotzdem genug Aufmerksamkeit erregt, alles gut. Und die anderen schon wir für die Tour. Naja, und wenn wir Tour und Giro erstmal im Sack haben, was dann noch passiert, das können wir uns dann ja noch überlegen.
A, glaube ich nicht, dass es bei den Helfern eine große Rolle spielt, ob die den Giro und die Tour fahren. Also bestes Beispiel ist der Sepp Kuss im Vorjahr, der alle 3 Grand Tours gefahren ist, 2 als Helfer und die 3. hat er noch gewonnen. Und B, glaube ich nicht, dass Pogacar bei der Vuelta starten wird, weil der schon recht klar gesagt hat, dass nach der Tour dann er das WM-Trikot, wo ihm der Kurs sehr liegt in Zürich, sein 3. Ziel sein wird. Ich glaube wirklich, dass das ein Team ist, das nach seinem Wunsch und nicht nach der sportlichen Leitung zusammengestellt wurde. Also wieso nimmt sonst UAE mit Molano einen Sprinter mit? Also das ist ja für mich, also wie soll der jetzt großartig Pogacar da helfen? Klar, auf der Flachen könnte er ihn irgendwie in Position fahren, aber ist mir jetzt nicht ist nicht der Leumund unbedingt von Juan Sebastian Molano, dass er als großartiger Helfer bislang in Erscheinung getreten ist, sondern eher als Sprinter, der auf eigene Kappe fährt.
Ja, und aber vielleicht ist er einfach der Typ, der morgens beim Frühstück die besten Witze erzählt.
Ja, man wird sehen. Also es ist jetzt, wie gesagt, noch nicht das endgültige Aufgebot. Das haben sie jetzt noch nicht bekannt gegeben. Es steht zumindest hier, oder es steht alles so in der vorläufigen Startliste. Wird man sehen, vielleicht gibt es da auch noch die ein oder andere Änderung.
Ja, aber und das mit der, also aber das mit der Vuelta war doch mal das Thema, dass er alle 3 Grand Touren in dem Jahr fahren will. Oder habe ich das geträumt irgendwann?
Glaube ich eher ein Medienthema. Ich denke, er wird sich wirklich darauf fokussieren in diesem Jahr. Also wenn man sich jetzt seinen Rennkalender anguckt, was recht klar kommuniziert war, dass er dann höchstwahrscheinlich noch die Rad-WM in Angriff nimmt. Olympia war jetzt auch noch nicht mal so klar, weil ihm da die Strecke auch nicht so liegt. Und zumal es ja im Zeitfahren bei Olympia, glaube ich, so ist, dass es nur 1 oder 2 Starter pro Nation gibt. Und ja.
Okay, aber ich denke, wir bleiben dabei, egal mit welchem Team er da unterwegs ist, er wird immer zum engsten Favoritenkreis gehören, wenn nicht sogar. Geben die Zeitschriften immer noch diese 5 Sterne? Er kriegt die 5 Sterne. Gibt es überhaupt jemanden, der 4 Sterne kriegt?
Nein, ich würde sagen. Auch wenn man sich mal die Wettquoten anguckt, Tadej Pogacar, also beispielsweise bei einem Buchmacher hier, den ich gerade aufhabe, 1,19, also so eine Quote bei einer Grand Tour zuvor hat man vielleicht ja Anfang der Nullerjahre nur bei Lance Armstrong gesehen.
Lance wer?
Auf den Tour de France Sieg, ja. Ja, also es ist der haushohe Favorit. Wenn man den Sternen einordnen würde, würde ich ihm 5 geben, dem nächsten Kandidaten 3.
Okay, dann machen wir das mal. Also, so tippt Thomas auf Platz 1.
Tadej Pogacar.
Ja, das muss man so sagen. Also das wird darauf hinauslaufen, machen uns nichts vor, seien wir ehrlich. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, und das wünschen wir keinem und keiner Mannschaft und keinem Fahrer, dass das passiert, dann wird das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in diese Richtung gehen. Diesmal wird es dann etwas spannender. Wer wird denn Platz 2 und Platz 3 belegen? Was sind denn da deine Tipps? Soll ich vielleicht zuerst machen, weil ich weniger Ahnung habe und mich dann nicht an dir orientieren kann? Ich drücke ihm mehr die Daumen als jedem anderen, aber ich glaube, es wird Platz 3 für Gerard Thomas. Der ist einfach so auf der Ziel, da habe ich im letzten Jahr, glaube ich, auch schon gesagt, aber der ist so auf der Zielgeraden seiner Karriere. Der wird nochmal richtig Feuer geben, aber leider Gottes ist er auf der Zielgeraden seiner Karriere und wird deswegen auch nicht mehr gewinnen können. Und Platz 2, du hast mir eben, hast du mir irgendeinen gesagt, wo ich gedacht habe, ja, das klingt so, als wenn da was draus werden könnte. Wo war es denn? Ich würde ja gerne so ein Esteban Chaves oder so noch tippen, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu abgedreht. Wen hatten wir denn? Hilf mir auf die Sprünge.
Bei welchem Team?
Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich drücke die Daumen und glaube, dass er einfach eine gute Form hat und auch erkennt, dass es, ich glaube, dass Platz Nummer 2 an Roman Bardet geht. Also, Pogacar vor Bardet und Thomas. Das ist mein, wie immer werde ich wahrscheinlich meilenweit von allem entfernt liegen, aber ich schieb's einfach mal raus. Etwas muss ich ja tippen und Daumen drücken. Natürlich, überrasche jetzt niemanden, Thomas. So, du gibst auf Platz 2.
Auf Platz 2 würde ich Roman Bardet tippen.
Sehr gut. Das zeugt ja nur davon, dass ich auch mal ein bisschen was richtig habe. Ja, Platz 3?
Ja, und Platz 3 würde ich sagen, entweder Ben O'Connor oder Geraint Thomas. Wenn ich mich entscheiden würde, würde ich mich für Geraint Thomas entscheiden, weil es der komplettere Rennfahrer ist.
Das gab es, glaube ich, noch nie, dass wir komplett gleich getippt haben. Und vor allen Dingen habe ich vor dir getippt. Also das, ich bin gerade irgendwie so drei.
Aber ansonsten fehlen mir halt einfach die Alternativen. Ja. Also wen soll man da jetzt hintippen?
Wem drückst du denn die Daumen?
Die Daumen drücke ich Bardet und Lipowitz.
Bardet und ja, Lipowitz, den kann man natürlich auch die Daumen drücken. Aber der ist für mich nicht der Fahrer, den sehe ich halt nicht so die ganze Grand Tour, sondern den drücke ich so bei der einen Etappe. Bei der zweiten Etappe drücke ich dem die Daumen. Da kann ich mal im Girard kurz untreu werden, aber nicht längerfristig. Also Lipowitz auch notiert. So, das halten wir jetzt hier so fest und damit ist ja auch klar, was passieren wird. Gerard Thomas, krass. Ich habe ja das sieht ja fast so aus, als hätte ich mal Sachverstand bewiesen. Ganz was Neues. Ja, gut, dann sind wir durch, ne? Und können dann an dieser Stelle in circa 3 Wochen oder in etwas mehr als 3 Wochen, ja nee, dann sind es 4 Wochen schon fast, können wir gucken, was passiert ist. Gibt's noch irgendwas, was zu beachten ist, wo wir aufpassen müssen?
Beim Giro?
Ja. Irgendwas jetzt anders als sonst, irgendeine Regeländerung, fällt mir ein.
Oder? Ja, es gibt, aber gut, das ist ziemlich kompliziert. Also wer sich damit mal beschäftigen will, dann durchforstet am besten das Regelwerk. Es gibt wieder die Inter-Giro-Wertung. Mhm. Das ist nochmal eine Sonderwertung mit einem Punktesystem, wo es, also du siehst hier auf den Etappenprofilen immer dieses I, so ein grünes I. Deswegen wurden jetzt in letzter Zeit nochmal alle Etappen abgeändert, weil, sage mal, Last-Minute-mäßig dieser Inter-Giro-Sprint oder Inter-Giro-Sprint-Wertung zusätzlich zu der normalen Sprint-Wertung eingeführt wurde. Und dafür gibt es halt nochmal sozusagen einen goldenen Blumentopf zu gewinnen.
Das ist, weil man ein bisschen mehr Geld haben wollte und deswegen den Bürgermeistern in den Orten noch gesagt hat, hier könnt ihr noch was... Wir machen ja, den Inter-Giro-Sprint, dafür kriegt ihr einen Banner und wir kriegen 20.000 Euro.
Es gibt einen recht, sag ich mal, potenten Sponsor, der da aufgesprungen ist. Und ich kann mir vorstellen, der ist da sehr, sehr spät aufgesprungen, weil dadurch natürlich nochmal, sag ich, alle Etappen nochmal überarbeitet werden mussten. Und da hängt natürlich viel dran. Also alle, die jetzt, sag ich mal, auch die Teams, die Streckenplanung schon gemacht haben, im Prinzip müssen sie jetzt noch ein bisschen umorientieren. Jetzt ist da diese zusätzliche Wertung noch drin und beeinflusst vielleicht auch das Rennen nochmal. Also ich kann mir so vorstellen, keine Ahnung, ein Team wie Polticometa, die gehen jetzt nur auf diese Inter-Giro-Wertung oder VF Group Bardiani CSF Heizer, nee.
Ja. Ja klar, also für solche Teams ist das natürlich eine Möglichkeit, irgendwie herauszustechen, auch möglicherweise einfach mal ein bisschen Einnahmen zu generieren. Und wenn du als solcher Fahrer dann vielleicht mal eins, also werden die auch tagesmäßig also geehrt? Also wer an dem Tag die meisten Punkte gesammelt hat, kommen die auch aufs Podium? Nee, ne?
Aufs Podium meine ich nicht.
Aber nichtsdestotrotz, du wirst irgendwann mal erwähnt, zumindestens, ne? Und das ist ja schon mal was wert. Ist das diese komische, ich sehe das hier auf der Karte gar nicht, diese grüne, nee, ja. Das ist sehr skurril. Werden wir vielleicht mal im Laufe des Giros, wenn wir mal ein, zwei von den Dingern gesehen haben, dann auch noch mal ein bisschen was zu sagen können. Aber ach, ist doch alles, wir haben doch schon, wir haben das Rosa-Trikot, wir haben das Berg-Trikot, wir haben das Jugend-Trikot, wir haben das Sprint-Trikot, wir haben die Mannschaftswertung. Warum brauchen wir noch ein sechstes Trikot? Kriegt er auch ein Trikot oder ist das nur eine Wertung?
Das ist nur eine Wertung. Beziehungsweise also es gibt auch da einen Zeitbonus. 3, 2 und 1 Sekunde. Und ja, aber ich glaube, soweit ich das weiß, gibt es hier kein eigenes Trikot.
Wenigstens das. Nun gut, also in diesem Sinne wünschen wir euch einen tollen Giro. Wir gucken mal, wenn wir uns das erste Mal melden. Denke so Mitte, Ende nächster Woche vielleicht. Mal genau hier erörtern. Aber ja, einen guten Einstieg in den Giro. Viel Spaß. Genießt es. Ich hoffe, das Wetter passt sich hier dem italienischen Wetter ein bisschen an und wir haben es alle schön warm. Ich hoffe, dass es in den Bergen nicht zu schlechtem Wetter kommt. Ach, eine ganz, ganz wichtige Sache möchte ich noch sagen an dieser Stelle ganz am Ende. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das passiert, glaube ich, anonym, deswegen können wir nicht so sagen. Ganz an den Spender, der uns ein Auphonic-Guthaben geschenkt hat. Also wir haben vielleicht, wenn ihr das wissen möchtet, es gibt bei uns auf der Seite den Punkt, ich glaube, Willehome unterstützen heißt es genau. Dort gibt es mehrere Möglichkeiten, aber eine dieser Möglichkeiten, und wenn ich ehrlich sein darf, das ist mir sogar die allerliebste, ist uns über den Link, der dort gegeben ist, ne, da genau, Auphonic, weiß nicht, funktioniert der Link? Genau, Link. Und wenn ihr da drauf geht, dann könnt ihr uns quasi Zeit spenden. Also wir kurz erklärt, Auphonic macht unseren Ton ein bisschen schöner, gleicht uns ein bisschen an in der Lautstärke und alles. Und ist ein Service, wo wir, glaube ich, pro Stunde irgendwie was bezahlen. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich kaufe immer so Pakete von 50 Stunden oder 25 Stunden. Und ja, dann hat halt jede Stunde ihren Preis und ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr uns hier unterstützen wollt, uns solche Stundenguthaben zukommen zu lassen. Das fängt auch bei relativ kleinen Beträgen schon an. Ich glaube 5 € oder so kosten ein paar Stunden, die man uns schenken kann. Das finde ich ganz toll und das hilft uns sehr, weil wir kaufen diese Stunden sonst immer. Ja, und wenn ihr das Projekt hier am Leben halten wollt, dann ist das toll, wenn ihr uns da irgendwie, ne? Das muss ja nicht oft sein. Wenn jeder von euch einmal so eine Spende macht, dann haben wir für die nächsten paar Stunden, paar Jahre wahrscheinlich schon Ruhe. Das wollte ich noch ganz dringend erwähnen. Ja, also danke an den Spender von 25 Stunden. Vielen, 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 vielen Dank. Werde ich auch beim nächsten Snack nochmal sagen. Und ja, euch einen guten Start in den Giro. Thomas, dir viel Spaß. Machst du eine Flasche Spumante am Samstag auf?
Kein Prosecco-Korken.
Nein, kein Prosecco-Korken. Das ist, ja, genau. Passt auf mit euren Prosecco-Korken. Das ist das Schlusswort. Macht es gut. Tschüss.
Tschüss.